Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 568. Heute blicken wir zurück auf die Karriere von Bray Wyatt. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
Ja, einen wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Also ich freue mich, mal wieder auch beim Wochenend-Podcast dabei sein zu dürfen, auch wenn es vielleicht jetzt nicht, ja, der schönste Grund ist.
Ja, es ist eben wirklich so. Ne? Am 24. August 2023 betrauerte die Wrestling-Community weltweit den Tod, den überraschenden Tod von Wyndham Lawrence Rotunda, besser bekannt als Bray Wyatt. Und Shaggy, man muss auch sagen, man hat, als die Nachricht über den Tod von Bray Wyatt online gegangen ist und als das die Runde gemacht hat, es gab ja ein riesengroßes Potpourri an Beileidsbekundungen, an Erinnerungen, an ja, gemeinsamer Trauerbewältigung. Ich glaube, so muss man es sagen, was sich einfach quer über alle Online-Plattformen und sozialen Medien ausgebreitet hat.
Ja, absolut. Das war ein Schock, also ein Schock sondergleichen. Wir hatten solch ähnliche Schocks ja immer mal wieder im Wrestling-Business, aber hier wieder was einen wirklich fassungslos zurückgelassen hat. Wir haben ja in den letzten Monaten immer mal wieder gemutmaßt, wann kommt er denn zurück? Der müsste doch mal wieder zurückkommen. Warum ist er eigentlich weg gewesen? Krankheit, okay. Wir wissen es ab, wussten nie genau, was es war und was es ist. Und dass es aber so schlimm und im Endeffekt dann auch so tragisch ist, das konnten wir natürlich nicht ahnen. Das hat uns einfach, aus den Socken gehauen, dieser Moment. Und ich weiß noch, wie ich es das erste Mal gelesen habe. Ich bin morgens aufgewacht und habe das als News gehabt und ich war den Tränen nahe. Also klar, ich kannte ihn nicht persönlich, ich hatte wenig Bindung mit ihm, war auch zeitweise dem Gimmick manchmal kritisch gegenübergestellt, was ein bisschen an ein paar Booking-Entscheidungen lag, aber ich habe ihn sehr geschätzt für seinen kreativen Kopf und all das dahinter, und er war ja auch ein guter Wrestler, und ihn so zu verlieren, Familie zu hinterlassen, ich meine, wir hatten das im Wrestling-Business leider schon ein paar Mal, aber nichtsdestotrotz ist das sehr, sehr tragisch.
Mit 36 Jahren aus dem Leben gerissen, so kann man es gar nicht anders sagen. An einem Herzinfarkt verstorben. In der Folge einer Covid-Erkrankung, die da auch noch mit reingespielt hat. Also er hatte da gesundheitliche Probleme, hatte Herzprobleme. Und noch Wochen bevor diese Todesmeldung über den Äther ging, gab es noch Interviews zum Beispiel mit seinem Vater, mit Mike Rotunda, der gesagt hat, nein, er ist auf dem Weg der Besserung und den werden wir bald wieder zurück im Ring sehen. Macht euch keine Sorgen. Und ich glaube, das ist auch was, was dann viele noch mal viel mehr geschockt hat. Und speziell natürlich auch mit dem Hintergrund, dass ein Bray Wyatt, ein Wyndham Rotunda eine Familie mit Frau und 4 Kindern hinterlässt, das bricht einem einfach das Herz. Und ich glaube, das hat man auch online gemerkt, wir haben es auch an euren Reaktionen gemerkt, das hat euch alle mitgenommen. Und deswegen ist es für uns auch eine Herzensangelegenheit, hier dann wirklich nochmal eingehend über die Karriere von Bray Wyatt, von Wyndham Rotunda zu sprechen, weil es ist eine interessante Karriere, wie du schon gesagt hast, lieber Shaggy. Wyndham Rotunda war ein unglaublich kreativer Mensch, der viel Seele, viel von sich selbst, viel von seiner eigenen Kreativität auch in seinen Charakter hat einfließen lassen und der ja mehrfach schon seinen Charakter hier auch federführend in andere Bahnen gelenkt hat. Und das ist ein ganz interessanter Typ gewesen. Es muss auch Backstage und auch familiär ein sehr sympathischer Mensch gewesen sein. Ein Mensch, der sehr mitfühlend gewesen ist, sehr warmherzig gewesen ist. Also eigentlich das genaue Gegenteil zum Beispiel vom Fiend-Charakter. aber das ist eben auch gerade das Interessante an dieser Figur und an dem Menschen, Wyndham Rotunda, der eben dann auch hinter diesen Figuren steckt.
Jemand, der auch ja super, also super beliebt war, genau, bei den Kollegen und so weiter. Die Kollegen haben ihn sehr geschätzt, sehr respektvoller Umgang und auch, ja, man hat ja nicht umsonst auch die Respektsbekundung eines Undertakers im Ring vor Publikum gesehen. Also das ist wirklich ein sehr hochgeschätzter, beliebter Mensch gewesen.
Genau, damit würde ich sagen, wir verzichten auch jetzt hier an der Stelle auf irgendwelche Hinweise, auf Werbung oder sonst irgendwas, ne? Also wenn ihr mehr von uns haben möchtet, wisst ihr, wo ihr das kriegen könnt. Steht unter jedem Beitrag, steht unter jeder News sozusagen von uns. Wir starten hier direkt in den Karriere-Rundown von Bray Wyatt, von Wyndham Lawrence Rotunda. Der gute Mann ist nämlich am 23. Mai 1987 in Brooksville, Florida, geboren worden. Und Shaggy, das war natürlich auch eine Familie, in die er hineingeboren worden ist. Ja, da wurde das Wrestling gelebt. Ich glaube, anders kann man es gar nicht sagen.
Ja, eine Wrestling-Familie auch, eine der vielen, aber hier auch eine der bekanntesten Wrestling-Familien. Allen voran natürlich sein Vater, Michael Thunder, den wir als IRS, Irwin Scheister oder später VK Wall Street, Michael Wall Street auch mal eine Zeit, aber natürlich auch als Michael Thunder in den 80ern auch schon gesehen haben. Natürlich sein Onkel, Barry Windham, auch der legendäre Horseman, nicht als Stalker vielleicht, aber als Mitglied der Horseman unter anderem. Sein anderer Onkel Kendall Windham, auch ja im Wrestling aktiv, nicht ganz so erfolgreich, wie beispielsweise auch sein Großvater, denn Blackjack Mulligan, einer der legendären Blackjacks, ja auch ein Hall of Famer, auch jemand, der seine Fußstapfen im Wrestling-Business hinterlassen hat. Und ebenso wie auch natürlich sein Bruder, den wir ja zuletzt auch, wie er es jetzt auch offen zugegeben hat, als Onkel Howdy gesehen haben, Bo Dallas, der ja auch dem Wrestling-Business eng verbunden war. Aber ich weiß nicht, ob man wirklich auch sagen kann, dass vielleicht ja unser Windham Rotunda vielleicht sogar der größte Star insgesamt möglicherweise gewesen sein könnte.
Denke ich schon. Also ja. Der hat natürlich dank des Internets ist er zu einer Zeit groß geworden, wo natürlich auch gerade so ein Charakter absolut ja, viral gehen konnte. Ich glaube, so kann man es ja auch durchaus sagen. Und ich glaube, der hat vom Bekanntheitsgrad her, ist er der bekannteste Rotunda, den wir hier aus der Familiensippe haben. Shaggy, ich bin fast ein bisschen enttäuscht von dir, dass du bei Kendall Windham hier nicht auf die West Texas Rednecks zu sprechen gekommen bist. Also, was ist denn los?
Naja, ist vielleicht die erfolgreichste Zeit eines Kendall Windhams, aber gehört hier auf jeden Fall nicht so ganz richtig rein. Aber klar, die West Texas Rednecks, da war ja auch Barry Windham mit dabei, das schon. Aber ansonsten, ja, war der da, war auch okay, aber so der Rest der Familie war deutlich erfolgreicher.
Genau das, ja. Also das Wrestling in der Familie Rotunda auf jeden Fall sehr, sehr dominant und deswegen eben auch eine von den bedeutenden Wrestling-Familien, die wir hier haben. Wenig überraschend dann auch ein Windham Lawrence Rotunda, der sehr früh dann auch an der Highschool angefangen hat zu ringen und da auch sehr aktiv gewesen ist. Der war schon zu Jugendzeiten war der schon ein kräftig gebauter Bursche, also war er dann später auch, aber war halt wirklich auch ein Schrank, der nicht nur Kraftsport betrieben hat, sondern auch die entsprechende Masse mitgebracht hat. Er hat Football gespielt als Defensive Tackle und Guard, also auch da musst du die entsprechende Körperlichkeit mitbringen. Und war auch jemand, der gerade als Footballer hier durchaus eine große College-Karriere vor sich gehabt hat, lieber Shaggy.
Ja, hatte die Angebote auch da weiterzugehen, aber natürlich hat seine Familie jetzt ihn nicht dazu beeinflusst, aber das ist ein großer Einfluss für ihn selber gewesen. Er war ja auch ein großer Wrestling-Fan schon immer als Kind und das war eigentlich sein eigentliches Ziel, sein eigentlicher Wunsch, irgendwie im Wrestling-Business Fuß zu fassen. Und als auch Third-Generation-Wrestler in diesem Fall, natürlich auch jemand, der dann offene Türen bei der WWE einrennen durfte.
Genau, also diese Körperlichkeit, die kannte er schon vom Sport, hat dann natürlich mit dem Wrestling-Training relativ früh angefangen. Ne? Aber tatsächlich ist er eigentlich ein reines WWE-Produkt, lieber Shaggy, so muss man es ganz klar sagen. Ne? Also er hat hier seine ersten Fußstapfen, die hat er bei Florida Championship Wrestling hinterlassen und hat da dann eben auch gelernt im Developmental-System von WWE.
Ja, dort angefangen und dort halt auch dann wirklich nie woanders gewesen. Also ein reiner WWE-Junge, ich habe es ja gesagt, bei der WWE direkt offene Türen eingerannt. Ähnlich wie damals auch ein anderer Third-Generation-Wrestler wie The Rock, über den wir ja auch schon mal sicherlich gesprochen haben bei Headlock, bin ich mir ziemlich sicher, denn der ist ja auch relativ bekannt. Aber auch hier mit ich glaube, man hat andere Maßstäbe, glaube ich, hier bei einem Bray Wyatt insgesamt gehabt, aber den hat man auch relativ schnell angesehen, dass der Bock hat. Sein erstes Match unter dem Namen noch Tank Mulligan, hat er sich ein bisschen ausprobiert. Als Tank Rotunda ist er auch am Anfang noch angetreten. Ging ein bisschen, das war sein Name, den er dann erstmal längere Zeit noch ein bisschen benutzt hatte, ging nochmal in Duke Rotunda um, also so der Nachname war dann irgendwie gesetzt, aber es hat ein bisschen gedauert, durfte sich ausprobieren, durfte sich finden, durfte lernen mit anderen Leuten, wie damals auch ein Trent Beretta, der da auch aktiv war bei, und vielleicht ein anderer Nachwuchswrestler, Brett DiBiase zum Beispiel auch dort aktiv, Wes Briscoe, also hat tatsächlich sehr, sehr viele auch Second- oder Third-Generation-Wrestler hier dabei.
Ja, und er hat dann zu der Zeit, wir sind jetzt im Jahr 2009, hat er an der Seite seines Bruders Bo dann eben auch geteamt. Die beiden haben da ein Tag-Team gebildet, die Rotundo Brothers, und sind auch FCW Florida Tag-Team Champions geworden, waren da also recht erfolgreich. Und du hast gerade angesprochen, da sind viele bekannte Namen dabei, ne? Da ist auch ein Vance Archer dabei, da ist ein Kurt Hawkins dabei, Vance Archer, natürlich ein Lance Hoyt, beziehungsweise Lance Archer, ja, dann später, ein Heath Slater ist mit dabei gewesen. Und dann hat er da eben so...
Und Kurt Hawkins und solche Leute.
Genau, ja. Ne? Und da gab es ja auch die Dude Busters, ne? Wenn man sich an die erinnert, ne? Kalen Croft, ja, und Trent Barretta damals. Ja, und da hat er dann eben so die ersten Erfahrungen gemacht, ne? Da war aber auch noch nicht viel so mit tiefer gehendem Gimmick. Das war auch noch nicht düster oder sonst irgendwas. Also wenn man sich so die ersten Fotos von ihm anschaut, dann siehst du einen kräftig gebauten jungen Mann mit langen blonden Locken. Also hat nichts mit dem zu tun, was wir später als Bray Wyatt gesehen haben. Für die Breite.
Aber ich finde, Entschuldigung, wenn ich es ja noch breche, ich habe bei einigen Fotos hat er schon so ein leicht diabolisches Lachen, wie ich finde. Gerade so die langen blonden Haare, sein Bruder damals mit auch noch den langen dunklen Haaren natürlich. Aber die hatten beide auch nicht das gleiche Outfit. Das sah schon manchmal so, wenn er so gelacht hat, hatte das schon so was Diabolisches, wie ich fand. Ich erinnere mich an, da habe ich Bilder gesehen von einem Match gegen die Dude Busters, die du gerade angesprochen hast. Das war so ein Halloween-Kostüm-Match, wo sie auch sich quasi verkleiden durften. Das ging, glaube ich, meines Wissens, wie ich gelesen habe, auf die Idee von Bray Wyatt auch zurück.
Naja, ich meine, dass er so ein Fable für so Übernatürliches, für Horrorfilme und für ganz vieles andere creepige Dinge hat, das wissen wir, das sehen wir dann später auch, aber ja. Ich finde, du hast bei ihm halt immer gesehen, dass da kann halt irgendwas drin schlummern. Ich glaube, das ist auch sowas ganz Wichtiges. Also selbst als er dann ja 2010 bei NXT quasi wirklich vor die Kamera getreten ist, und wir sprechen hier nicht von dem Wrestling-Produkt NXT, sondern wir sprechen von dieser Reality-Casting-Show NXT, da hat man aber auch schon gesehen, so irgendwas ist in dem, aber der hat einen ganz, ganz komischen Namen damals gehabt, lieber Shaggy, nämlich Husky Harris.
Ja, Husky Harris, das war sein Name, den er sich auch selber mit ausgesucht hatte, meines Wissens, oder? Ist so?
Ja? Ich glaube, ja, ja.
Ich glaube, brauchte ja einen anderen Namen dann quasi, oder wollte zumindest einen anderen Namen haben. Husky Harris ist uns, da ist er uns ja quasi auch das erste Mal unter dem Namen dann auch, bekannt geworden, Husky Harris, das war Mitte 2010, hat er sich den Namen dann auch angenommen. NXT war ja damals noch ein ganz anderes NXT-Produkt, als es heute ist.
Ja, ganz genau. Ich habe es ja gerade schon angesprochen. Das war ja diese Casting-Show quasi, wo dann die Teilnehmer im Big Brother-Prinzip quasi dann irgendwann rausgeflogen sind, wenn sie nicht erfolgreich genug gewesen sind. Und er hatte ja auch mit Cody Rhodes noch einen anderen Star an seiner Seite, der damals selber erst seit 4 Jahren Wrestler gewesen ist, also Pro-Wrestler gewesen ist, und der dann hier als Mentor fungiert hat in dieser Geschichte sozusagen. Muss man eigentlich nicht so viel drüber sprechen. Also vielleicht, was interessant ist, dass Husky Harris im Verlauf auch so eine Art kleinere Story gehabt hat. Er ist also heel geturnt, weil er unter anderem den damaligen Kommentator Matt Stryker attackiert hat. Genauso Cody Rhodes ist auch heel geturnt im Verlauf. Zum Ende hin haben sie dann auch noch gemeinsam Kaval attackiert, der dann ja die Staffel auch gewinnen sollte. Aber er ist nicht besonders weit gekommen. Ne? Also er ist dann, ich glaube, als Vierter von, er ist auf Platz 4 gelandet, so quasi, ja, genau. Von 6. Also er ist als Dritter rausgeflogen. Olaf und Mathe ist immer ein bisschen schwierig. aber das ist eigentlich jetzt auch was jetzt nicht so mega groß als Sprungbrett für ihn gedient hat. Er ist ja dann auch nochmal.
Naja, hat ja schon, diese Geschichte hat ja die Vorgeschichte für etwas, was dann im Hauptroster kommen sollte. Aber klar, ohne NXT wäre das so nicht passiert mit dem, was gleich darauf folgte. Aber was du eigentlich sagen wolltest, er ist dann erst nochmal ein bisschen bei FCW auch angetreten, weiter unter dem Namen dann Husky Harris, und hatte da noch ein paar Matches. Aber dann sollte ja der Main Roster, ja, nicht Durchbruch, aber Auftritt kommen.
Genau, aber er war auch eben nicht, weil du es gerade angesprochen hast, natürlich aus dieser Staffel NXT ergab sich ja dann sozusagen die große Nexus-Geschichte. Er war aber kein von dieser ersten Gruppierung, von dieser ersten Welle, die sozusagen beim Nexus für Unruhe gesorgt haben, sondern er kam erst im späteren Verlauf dazu. So muss man es ja dann eben sagen.
Genau, muss man dazu sagen, als es dann auch schon ein bisschen wieder abgeebbt hatte. Der ist damals schon auch aufgefallen aufgrund dessen, dass er auch schon einen anderen Look hatte, will ich mal sagen.
Der hat einen anderen Look gehabt und der hat natürlich auch die Masse mitgebracht und konnte sich für diese Masse auch recht gut bewegen. Und er hat seinen ersten Main-Roster-Auftritt, hat er dann bei Hell in a Cell gehabt. Da hat er gemeinsam mit Michael McGillicuddy, also Curtis Axel, in das Match zwischen John Cena und Wade Barrett eingegriffen. Da ging es damals darum, dass wenn John Cena hier verlieren würde, dann müsste John Cena dem Nexus beitreten. Ja, und so ist es dann auch gekommen. Ne, also es war aber trotzdem natürlich auch zu dem Zeitpunkt schon die Story mit dem Nexus war da auch schon relativ durch. Und wir wissen um die kreativen Möglichkeiten eines John Cenas, weshalb er eigentlich hier nicht so wirklich durchgestartet ist, der Nexus. Das war mal davon abgesehen. Hier war dann eben auch der Punkt, dass natürlich Husky Harris und Michael McGillicuddy auch in die Gruppierung rein wollten. Aber Shaggy, die wurden erstmal nicht aufgenommen, sondern mussten sich dann, beweisen und mussten da ein oder andere Mal die Drecksarbeit für einen Wade Barrett dann eben auch durchführen, haben dann auch in weitere Matches eingegriffen. Dann hieß es so, jetzt bestreitet mal hier ein Match gegen Cena und Randy Orton. Das Ding haben sie dann verloren. So, aber sie waren trotzdem mit drin im Nexus. Naja.
Genau, die haben Wade Barrett trotzdem überzeugt und er hat sie dann da auch darauf aufgenommen. Danach kam dann, war es nicht mehr so lange, aber kurzzeitig noch die Geschichte mit New Nexus, das vielleicht nochmal zu erwähnen, mit CM Punk auch, der ja da auch involviert war, auch jemanden, über den in der letzten Zeit sehr viel gesprochen wurde, der ja dann der neue Anführer zeitweise war von New Nexus und aber relativ schnell wurde dann ein Husky Harris dann auch aus den Shows geschrieben.
Ja, ganz genau, ganz genau. Und da gab es ja den Punt, wenn ich mich nicht komplett täusche, von Randy Orton. Und dadurch war er dann erstmal aus den Shows raus und ist dann wieder zurück zu FCW geschickt worden. Was ja normalerweise so eine Art Degradierung darstellt. Ne, da sagt man ja gerne mal so, wenn er jemand quasi wieder zurück ins Developmental geschickt wird, das ist nicht so gut. Das heißt eigentlich, ne, einmal zurück ist Developmental und dann beim nächsten Mal bist du auf der Entlassungsliste. Hier hat es aber dann tatsächlich für eine positive Entwicklung gesorgt. Also er hat dann da erstmal im FCW-TV damals weiterhin diesen Husky Harris-Charakter porträtiert, war aber damals auch in einer sehr illustren Gesellschaft, Shaggy. Das muss man hier vielleicht nochmal sagen. Wir haben gerade eben schon gesagt, was für bekannte Namen bei dieser ersten Zeit bei FCW gewesen sind, also um 2008, 2009 hin. Jetzt 2011, 2012, da haben wir hier auf einmal einen Füllhorn an bekannten Namen. Und ich meine nicht Oksana.
Du meinst nicht Oksana, wobei die auch da war. Du meinst wahrscheinlich auch nicht Ricardo Rodriguez, der auch zu dem Zeitpunkt auch da angetreten ist. Nee, aber auch, man hatte da so Leute wie Seth Rollins, Richie Steamboat und natürlich auch Johnny Curtis, also Fandango, solche Leute, Xavier Woods und so
Dean
weiter.
Dean Ambrose, Big E und so weiter und so fort. Also das war vieles, was wir heute als Main-Eventer sehen. Auch jemand wie einen Miro, beziehungsweise damals noch Alexander Rusev, auch ein Antonio Cesaro war damals da, ein Corey Graves, Damian Sandow war damals da. Also all die quasi im späteren Verlauf nachgerückt sind, sozusagen ist Main-Roster mit anderen Charakteren teilweise, die waren dann hier eben da. Und er hat dann auch Fäden bestritten mit Leuten wie zum Beispiel seinem Bruder, Bo Dallas, aber dann eben auch mit Richie Steamboat zum Beispiel. Aber richtig interessant. Und da kann ich mich auch noch dran erinnern, als das da losging. Wir wissen ja, 2012 wurde ja aus dem Developmental Produkt quasi, aus diesem FCW, wurde ja dann NXT mit einer ganz anderen Präsentation, mit einem ganz anderen Fokus auch. Wir haben da ja auch schon mal die ersten Folgen von besprochen, lieber Shaggy. Und da hat dann eben auch ein Husky Harris, beziehungsweise ein Wyndham Rotunda, seine neue Rolle gefunden. Und die neue Rolle, das war eben dann eben jener Bray Wyatt, der einen ganz anderen ganz anderen Anspruch gehabt hat. Auch hier eine interessante Geschichte. Beschreib vielleicht mal den Charakter Bray Wyatt, den wir damals gesehen haben, weil auch da die Vignetten und das Ganze drumherum haben dafür gesorgt damals, das weiß ich noch, das Ding ging viral. Also man hat dann auf einmal, auch wenn du hier in Deutschland ja noch nicht viel von NXT mitbekommen hast, außer online, du hast aber immer wieder gelesen so, dieser Bray Wyatt-Charakter, die Wyatt-Family, die dann im weiteren Verlauf dazugekommen ist, das ist was Krasses, das ist was Unglaubliches, das will ich bei WWE sehen.
Ja, also man hat ja diese wunderbaren Vignetten auch gesehen, wie in so einem Hinterwäldler, will ich es erstmal ganz vorsichtig ausdrücken, der auf seinem Schaukelstuhl auch saß, mit einem bunten Hemd, einer Mütze, aber so eine Art mysteriöser ja, Kultanführer schon, obwohl es da ja am Anfang noch niemanden gab. Dann kam, war nicht der erste Eli Cottonwood, der noch ganz kurz zu sehen war, ganz am Anfang, der dann so nach und nach so Jünger um sich geschart hat, so dieses Gimmick angelehnt, so eine Mischung an. Ja, mich hat es an Waylon Mercy erinnert, der ja auch angelehnt war an das Gimmick von Max Cady, hieß er, glaube ich, aus Cape Fear, Kap der Angst, Robert De Niro. Also es ist schon so ein mysteriös, Sektenführer-mäßig, aber die Art und Weise, wie er gesprochen hat, das war schon was Besonderes und komplett Neues, was man vorher noch nie gesehen hatte.
Ja, und du hast gerade die Art angesprochen, wie er gesprochen hat, ne? Es war gruselig einfach, ne? Also er hatte eigentlich jetzt nichts, es war zum einen mysteriös, was er ausgesprochen hat, aber er war ja dabei auch oft sehr ruhig und sehr bedacht, ne? Und sehr oft ist es ja dann auch so, wir haben es auch beim Jake Roberts zum Beispiel gesehen, der ja auch hier als Vorbild gedient hat, der ja auch immer sehr ruhig und sehr bedacht seine Worte gewählt hat, sodass du genau zuhören musstest, was der gesagt hat. Das hat einen Bray Wyatt, einen Wyndham Rotunda damals auch extrem stark getan. Und ja, er hatte dann seinen ersten Auftritt bei NXT, das war damals im Juli 2012, hat sich dann dummerweise danach verletzt, aber das war eigentlich gar nicht so schlimm, weil er trotzdem noch weiterhin aufgrund dieser Persona, aufgrund dieses Gimmicks Teil des Programms gewesen ist. Also er war immer noch da und hat dann auch im November 2012 seine Familie vorgestellt, seine Söhne sozusagen. Und der erste, also Eli Cottonwood, der war, glaube ich, nur ganz kurz in den Vignetten mal zu sehen, aber.
Genau, der war nur in den Vignetten zu sehen, ganz genau. Aber hat ihn auch ein paar Mal begleitet bei Hausshow-Sachen. Aber ja, aber der war nie nie richtig offiziell Mitglied der Wyatt Family. Der erste Sohn, das war niemand Geringeres als Luke Harper alias Brody Lee, der vorgestellt wurde als sein erster Sohn. Und kurz danach sein zweiter Sohn, Eric Rowan, der dann auch dazu kam. Und da die Wyatt Family, die Classic Wyatt Family, war zu dem Zeitpunkt vollständig.
Genau, ne? Und er hat da eben hier auch schon die ersten Matches bestritten bei NXT und hat da auch wirklich, also die Wyatt Family war ein Vorzeige-Act sozusagen von NXT. Dieses Produkt oder diese Konstellation, die fühlte sich groß an, die fühlte sich nach etwas Kompletten an, was du genau in dieser Form problemlos im WWE-TV bringen könntest, weil es frisch gewesen ist, weil es anders gewesen ist, weil es gruselig und erwachsen gewesen ist. Und das war auch genau das, was zum damaligen Zeit so ein bisschen dem Produkt abgegangen ist. Und das hat alle Leute fasziniert, ne? Und die hatten dann eben auch schon erste Titelwürden sozusagen. Also Harper und Rowan konnten sich dann von Adrian Neville und seinem damaligen Tag-Team-Partner Oliver Gray die NXT Tag-Team-Championships hier sichern, haben sie dann aber auch späterer Verlauf dann an Neville und Corey Graves wieder verloren. Und ja, WWE hat gar nicht so lange Federlesen mit der Wyatt Family gemacht, weil ja, die sind ja quasi hier in beiden Shows dann irgendwann aufgetreten. Also gab es schon sehr, sehr früh die ersten Vignetten auch im WWE-TV und da hat man sich schon gedacht, ne, weil du genau das gerade erwähnt hast, ne, da haben wir dann eben die Wyatt Family gesehen, die dann in dieser Sumpflandschaft gewesen sind, ne, mit dem Schaukelstuhl und dann Eric Rowan auch mit dieser Schafsmaske auf. Und
die übrigens sehr entscheidend war, fand ich, weil die nochmal was, irgendwie noch was, das war auch eine Idee natürlich von Bray Wyatt, irgendwas Besonderes nochmal reingebracht hat, diese Schafsmaske, war ja auch zeitweise Merch-Top-Seller zu der Zeit irgendwie, das war schon eine geile, geile Maske und die Idee dahinter auch wirklich toll.
Auf jeden Fall. Und dann am 8. Juli haben die dann auch debütiert. So muss man es ganz einfach hier sagen. Also am 8. Juli 2013 sind sie dann bei Raw aufgetaucht, haben damals Kane attackiert. Und ich weiß noch, wie sehr ich mich damals darüber geärgert habe, dass irgendwelche super smarten Fans Husky Harris gebrüllt haben. Und das ist mir tatsächlich im Gedächtnis geblieben.
Es ist mir auch, da wollte es gerade sagen, es ist ja super ärgerlich, weil wir haben ja wirklich den, also ich habe mich damals wirklich auch ein bisschen, ich ärgere mich selten, damals habe ich mich geärgert, weil dieser Charakter sowas Cooles, Neues war einfach, man ja diese Macht dieses Charakters relativ schnell erkannt hat und dann die Familie nach oben geholt hat, anstatt sie noch weiter bei NXT zu lassen. Das war schon quasi ein Vorschusslorbeeren für diese Sache und dann, dass dann so ein paar smarte Fans sich selber Husky Harris rufen hören wollen, Aber ich hatte mich echt geärgert damals.
Ich mochte übrigens auch damals das Outfit von einem Bray Wyatt extrem gerne. Ne? Er kam ja rein, während ja Brody Lee bzw. Luke Harper und Eric Rowan ja wirklich diese, also Rowan hat ja quasi so einen Ganzkörperanzug getragen und Brody Lee dann eben diese Kombination teilweise ja aus Unterhemd und Jeans oder auch anderen Klamotten. Aber auch ein Bray Wyatt stach ja schon da raus, ne? Auch weil er ja vermeintlich dieses fröhliche Hawaii-Hemd gehabt hat und dann diesen Hut, den er getragen hat. Und das spielte halt alles so hervorragend damit rein. Du hast Waylon Mercy angesprochen, du hast Cap der Angst mit angesprochen. Das spielte alles ganz, ganz hervorragend mit rein. Und da müssen wir vielleicht auch nochmal auf den Entrance eingehen. Weil nicht nur, dass man ja auch zum Beispiel die erste Attacke gegen Kane wirklich auch entsprechend in Szene gesetzt hat. Also da war Kane im Ring und dann gab es eben dieses typische, dieses kurze, abgebrochene Schreien oder was auch immer das ist, was man immer bei dem Bray Wyatt-Charakter verwendet hat, das ging dann über quasi in diese nebulösen Gruselbilder, so nenne ich es einfach mal, und dann eben Bray Wyatt, der in seiner Hütte sitzt und über einen Krieg spricht und auch darüber spricht, dass dieser Krieg, das ist nicht der Anfang und auch all das, was jetzt geschehen wird, das ist nicht der Anfang, sondern sozusagen erst eine Fortsetzung, und dann ja, wird da eine Laterne entzündet und man sieht eben ganz schemenhaft im Hintergrund noch Eric Rowan mit der Schafsmaske und dann eben auch eine zweite Gestalt dahinter, und dann heißt es nur, we're here. Und das ist auch ganz wichtig, inklusive dann auch der Musik. Ich finde, das ist auch was man mal hervorheben muss. Nicht nur, dass ja da die Halle in völlige Dunkelheit getaucht wird und wir wirklich nur Bray Wyatt, beziehungsweise dann ja im Zweifelsfall auch die Wyatt Family eben mit dieser Laterne dann eben sehen, und den Schaukelstuhl, der auch ein wichtiges Utensil und auch so eine Art Repräsentationsobjekt für Bray Wyatt ja gewesen ist. Aber auch die Musik ist ja nicht aggressiv, sondern die ist ja eher so ein bisschen, ich nenne es mal fast schon Psycho, also die ist eher ruhig, aber auch so ein bisschen gruselig, unheimlich, und die hinterlässt einfach so ein ganz merkwürdiges Gefühl in der Magengrube, so würde ich es einfach mal ausdrücken. Und all das, mit all dem hat man jetzt wirklich hier ein Gesamtpaket geschnürt, was absolut Mainstage-tauglich gewesen ist, was sich groß angefühlt hat, was sich anders und frisch angefühlt hat. Ja, und das ist dann auch hier gleich eingeschlagen. In den Folgewochen war es ja auch so, dass die Wyatt Family immer wieder andere Wrestler attackiert hat und dann auch in Richtung Kane natürlich immer wieder diese Follow the Buzzards, was auch immer das bedeuten mag, ne? Aber ne, komm mit zu uns quasi. Und diese Vignetten, die damals gezeigt worden sind, die Promos, die hatten schon eine ganz besondere Intensität. Und das erste Match hat Bray Wyatt ja dann beim SummerSlam 2013 bestritten. Wir werden auch demnächst nochmal den SummerSlam 2013 besprechen. Wir werden eine Classic Review für Patreon und Steady zu machen. Da kämpfen Mella und ich gerade damit, einen Termin zu finden. Aber da der SummerSlam 2013 hatte die Abstimmung gewonnen, kommt dann in den kommenden Wochen auch auf jeden Fall. Ja, Shaggy, und das erste Match von Bray Wyatt war hier ein Ring of Fire Match, also quasi sowas wie ein Inferno Match, nur dass der Gegner nicht angezündet werden musste. Und auch da gab es jede Menge Interference von Harper und Rowan damals.
Ja, die ihm dann am Ende dann auch zum Sieg verholfen haben. Aber ich fand, klar, man konnte drüber überlegen, ist Kane wirklich ein guter erster Gegner? Aber ich fand schon einfach aufgrund auch dieses mysteriösen Kane-Gimmicks und auch wie sie Kane ja schon auseinandergenommen haben auch, und ihn danach ja auch ja mitgenommen habe. Ich fand, das hat gut gepasst, auch wenn es nicht das beste Match in der Karriere von Bray Wyatt war, aber es war für das Debütmatch und auch so sehr eindrucksvoll hier, ihm den Sieg zu geben, auch wenn es natürlich mit Hilfe von außen war. Aber das hat ja auch zum Gimmick gepasst.
Ja, ja, eben. Das ist auch was ganz, ganz Wichtiges. Na, auch hier, die haben ja dann versucht, irgendwie, wie kommt man durch diese Feuerwand durch, und dann ist man ja mit Feuerlöschern rangerückt und hat dann da ja quasi auch so eine Decke drüber gelegt, damit man da in den Ring reinkam und damit man da Kane attackieren kann. Nein, das hat schon gepasst und hat gerade zu der Aura der Wyatt Family und im speziellen Bray Wyatt gepasst. Und man ist hier auch diesen Weg gefahren, ne? Also Harper und Rowan als Tag-Team und dann eben Bray Wyatt als Einzelwrestler, auch als das Gehirn dahinter, das muss man auch ganz klar sagen. Er war der hier seine Mannen in die Schlacht geführt hat, der hier die Fäden gezogen hat, der die dunklen Pläne geschmiedet hat. Und ja, die Attacken gegen andere Wrestler gingen immer weiter. Da gab es dann auch noch ein Match gegen Kofi Kingston im weiteren Verlauf. Und dann gegen Ende 2013, da hat man dann ja auch langsam den Fokus auf jemand anders gerichtet, lieber Shaggy, nämlich auf einen gewissen Daniel Bryan.
Ja, Daniel Bryan und Bray Wyatt verbindet ja auch generell dann auch noch eine ganze Menge. Und ich finde gerade diese Geschichte mit Daniel Bryan und Bray Wyatt ist etwas, ich war am Anfang nicht ganz sicher, ob es auch wirklich so funktionieren würde, aber ich muss sagen, ich war dann sehr überzeugt und großer Fan der Geschichte, weil Bryan, finde ich, gerade wrestlerisch nochmal zu Bray Wyatt unglaublich gut gepasst hat. Das war schon eine Geschichte, die bis heute eine meiner Lieblingsgeschichten ist in der ganzen Bray Wyatt-Historie.
Es ging ja da auch so ein bisschen darum, dass man versucht hat, hier Daniel Bryan auf die Seite der Wyatt-Family zu bringen. Ne? Das war ja dann auch wirklich so, dass man dann probiert hat, ihn hier rüberzuziehen. Und es gab ja dann auch dieses Match zwischen Daniel Bryan und Harper und Rowan im Gauntlet-Match, wo es dann eben am Ende auch noch gegen Bray Wyatt ging. Also es war ein Gauntlet-Match, erstmal Harper, dann Rowan und dann am Ende Wyatt. Und dann gab es dann eben eine große Interference und es gab auch ein DQ, das Ding ist hier nicht klar geendet, aber schlussendlich ist das ja dann auch gelungen. Er ist dann ja kurzzeitig wirklich der Wyatt-Family beigetreten, aber ist auch genauso schnell wieder ausgetreten quasi aus der Gruppierung. Und da gab es ja auch diesen geilen Moment Anfang 2014 dann bei Raw, wo sich dann Daniel Bryan losgesagt hat. Da gab es ja dieses Cage-Match und da hat er sich dann losgesagt und ja, war dann plötzlich frei. Nichtsdestotrotz, lieber Shaggy, wir befinden uns ja hier auf dem Weg Richtung WrestleMania 30, war es dann eben damals so, dass die beiden ja nochmal beim Royal Rumble aufeinander getroffen sind. Auch ein tolles Match, hatten wir auch schon mal im Match of the Week. Aber das konnte dann Bray Wyatt relativ klar auch für sich entscheiden und hat sich dann aber auch anderen Zielen zugedreht, wenn man so schaut, wie es dann weitergegangen ist.
Lass mich kurz noch mal ganz kurz auf Daniel Bryan eingehen, denn der hatte ja auch so ein Outfit wie Eric Rowan.
Richtig.
Und ich finde, optisch hat er auch wirklich ganz geil da reingepasst. Also ich mochte dieses eine, da gab es ein Bild, wo man die vier auch nebeneinander hat stehen sehen, fand ich sehr, sehr cool. Aber du hast es gerade gesagt, an dem Tag gab es noch ein anderes Ziel. Man hat noch in das Match eingegriffen, John Cena und Randy Orton, und hat John Cena attackiert, denn das sollte der neue große Gegner werden für die Wyatt Family. Für Bray Wyatt.
Ja, man hat ja noch so einen kurzen Schlenker gemacht. Man ist hier quasi zweigleisig gefahren. Wir hatten auf der einen Seite, hatten wir dann eben schon diese frühen Attacken gegen John Cena. Das sollte dann der spätere Gegner von Bray Wyatt bei WrestleMania werden. Aber dazwischen, also zwischen WrestleMania und dem Royal Rumble, da lag ja auch noch Elimination Chamber. Und Elimination Chamber bescherte uns ja eines der wohl besten Six-Man-Tag-Team-Matches in der Geschichte. Da gab es nämlich das große Match zwischen der Wyatt-Family und The Shield, wenn du dich daran erinnerst. Und das war natürlich damals auch eine absolute Bombe, muss man sagen.
Ja, das ist aber nicht hat man nicht an dem Tag begonnen, sondern genau einen Tag später bei Raw. Da haben die quasi eingegriffen in ein Match, und wo Shield auch involviert war. Ich glaube, waren es Sheamus, Cena und Daniel Bryan, die quasi gegen Shield angetreten sind. Und da ging es ja darum, um beim Elimination Chamber dabei sein zu dürfen. Und durch diesen Eingriff der Wyatt Family hat man The Shield quasi die Teilnahme gekostet. Und die waren natürlich not amused. Und ich erinnere mich an das Aufeinandertreffen. Also nicht jetzt bei Elimination Chamber, das meine ich jetzt noch gar nicht, sondern bei Raw, als sie sich die sechs Leute gegenüberstanden. Das war ein sehr großer Moment, der sich auch eingebrannt hat in mein Gehirn.
Auf jeden Fall, ja, also ne, da gab es auch stehende Ovationen und die Leute wollten das sehen. Das war halt so ein Dream-Match, was man mit diesen neuen Gesichtern, auch dieses Shield war ja damals noch nicht so ewig lang dabei, aber ja, das wolltest du damals sehen, weil das war was Frisches, das war was anderes, das war nicht John Cena. Damals lag halt wirklich dieser Geruch von Veränderung in der Luft, so muss man es einfach sagen. Ne? Die Crowd hat auch mit Daniel Bryan diesen Weg Richtung WrestleMania 30, da ist sie komplett mitgegangen. Das Match wollten sie halt unbedingt sehen. Da war richtig Feuer in der Bude. Ja. Und
die Wyatt Family, frischer Wind in der genau. Wyatt Family, der genau große Moment, dann der Aufbau John Cena gegen Bray Wyatt, genau der richtige Moment, die Fackel weiterzugeben und Bray Wyatt wirklich zu einem Topstar, zu einem der Topstars der Liga zu machen. Ein klarer Sieg gegen John Cena bei WrestleMania 30. Einfach logisch, so muss man das bucken.
Also erstmal bei Elimination Chamber konnte ja die Wyatt Family The Shield besiegen, griff dann aber auch noch im Main Event ein und kostete somit John Cena hier das Match und damit auch ja die Reise zu WrestleMania. Ja, und natürlich könnten die Charaktere John Cena und Bray Wyatt nicht unterschiedlicher sein, aber das Ziel von Bray Wyatt war hier nicht einfach, John Cena zu besiegen bei WrestleMania, sondern er wollte ja das Monster aus John Cena herauskehren, Shaggy. Und das hat sich dann auch im WrestleMania-Match geäußert, was mit sehr viel Story und sehr viel Grimassen und so verbunden gewesen ist.
Ja, und auch Eingreifen natürlich von außen. Und leider auch nicht, wie ich es gerade schon gesagt habe, mit dem Sieg von Bray Wyatt geendet hat, sondern leider gab es hier die erste, ja, zumindest Single, ne, das war sogar die erste Pinfall-Niederlage, oder? Im Hauptroster. Für Bray Wyatt, also ich leider den Sieg und die verpasste Chance, wie ich finde. Da hat man wirklich eine große Chance verpasst. Ansonsten WrestleMania 30, da ist ja einiges passiert, wie wir gesagt haben. Aber für Bray Wyatt war es nicht der beste Weg, muss man leider sagen. Denn danach, ging es erstmal, gut, die Geschichte ging erst nochmal weiter, aber es gab auch nochmal Siege gegen John Cena.
Moment.
Aber insgesamt.
Da müssen wir drüber sprechen hier, weil das die Fehde mit John Cena ist ja wirklich was ganz, ganz Wichtiges gewesen. Weil
ja.
Da war ja auch die Idee, dass quasi Bray Wyatt so langsam nicht nur in den Kopf von John Cena vordringt, sondern ja auch in die Köpfe von John Cenas Fans. Und weißt du noch, da hatten wir doch den Creepy Core, den Creepy Kinder-Core damals gehabt, ne? Und das Dämonenkind hier in einem Steel Cage Match bei Extreme Rules, weißt du das nicht mehr, was dann mit verzerrter Stimme gesprochen hat und gesungen hat?
Das war großartig. Also haben wir das erste Mal, ich sogar The Whole World, auch gehört, so richtig. Ja, klar, war das ein geiler Moment. Natürlich war das super. Ich fand das großartig.
Nein,
das war
albern. Sorry, das war noch albern.
Ich fand das total gut.
Schreibt uns mal in die Kommentare, wie ihr das findet.
Ja. Ich fand das total gut. Also, das hat doch super gepasst, auch wie dann die White Family mit dem kleinen Jungen dann nach draußen gegangen ist. Der Junge ja dann in diesem mit dem schwarzen Umhang oder wie man das nennen mag. Ich fand das schon creepy. Also, ich habe mich mehr gefreut über den Sieg da oder als deswegen habe ich das positive in Erinnerung, weil ich mich wirklich geärgert habe, dass man bei WrestleMania die Chance verpasst hat.
Ja, also diese Fehde Bray Wyatt gegen John Cena hat Bray Wyatt nicht wirklich vorangebracht, weil eben John Cena am Ende immer der Dominante gewesen ist. Ne? Klar hat er dann auch mal ein Match verloren, aber schlussendlich bei Payback gab es ja ein Last Man Standing Match zwischen den beiden. Und das ist dann fast schon symbolisch, dass hier John Cena Bray Wyatt dann unter alle möglichen Plundergegenständen begraben hat für den Sieg. Und das Match war dann hier gelaufen. John Cena hat sich wieder gegen alle Widrigkeiten durchgesetzt, hat sich gegen die Übermacht gestellt und hat dem Bösen ein Schnippchen geschlagen hier sozusagen. Nee, das war nicht so geil. Und späteren Verlauf ist ja John Cena auch wieder Champion geworden. Also von daher, ja, war Bray Wyatt und die Wyatt Family, die waren dann erstmal so in der Midcard angekommen, hatten dann noch ja eine Fehde gegen den damals zurückgekehrten Chris Jericho. Ich sag mal, das war jetzt nichts, worüber man so groß sprechen musste, lieber Shaggy, oder?
Ja, hat er dann am Ende dann die Fehde, kurze Fehde auch gewonnen, Jericho, der zurückgekehrt ist. Aber was danach kam, das war sehr interessant, denn Wyatt hatte Veränderungen angekündigt und hat seine Söhne ziehen lassen, hat sie frei gelassen und war dann fortan erstmal alleine, während Luke Harper und Eric Rowan auch alleine aktiv unterwegs waren.
Er hat ja eine kleinere Auszeit genommen. Das waren ja so ein paar Wochen, wo er dann mal kurz weg gewesen ist. Hat dann aber im weiteren Verlauf auch in ein Match zwischen Dean Ambrose und Seth Rollins damals eingegriffen. Das war bei Hell in a Cell. Hat Dean Ambrose dann das Match gekostet. Und diese Fehde gegen Dean Ambrose war sozusagen eine Aufbaufehde für Bray Wyatt, der jetzt als Solo-Wrestler unterwegs gewesen ist. Und dann eine sehr einseitige Fehde, muss man sagen, gegen Dean Ambrose geführt hat, weil eigentlich hat Bray Wyatt die komplett gewonnen, also komplett dominiert. Hat auch ein Match verloren, das war damals dieses Miracle on 34th Street Fight Match bei der Weihnachtsausgabe von Raw, so hey, geschenkt, aber ansonsten
Das hat er nicht gewonnen.
Das hat er verloren. Das hat den Ambrose Nee, stimmt gar nicht, du hast recht. Ja,
ja. Hat alle
Matches gewonnen einfach quasi und war hier sehr dominant, so kann man es ja sagen, in der Geschichte und in der Fehde. Und gut, für Dean Ambrose soll es ja auch nicht besser weitergehen, ne, wenn man dann so.
Ja. Ja, aber das waren alles Gimmick-Matches, reine Gimmick-Matches der beiden, die unterhaltsam waren, aber jetzt auch tatsächlich, das war, obwohl beide ja auch schon weit oben mit angetreten sind, trotzdem Midcard.
Ja, genau das. Und dann sind wir ja eigentlich auf dem Weg in Richtung WrestleMania 31 und wir wissen, der nächste große Gegner ist dann der Undertaker. Und in dieser Geschichte hat sich ja Bray Wyatt ja auch mit neuen Promos, mit neuen Phrasen und neuen Bezeichnungen für sich selber zu Wort gemeldet. Da war er das New Face of Fear. Und er hat natürlich nicht mit auf Kevin Sullivan angespielt, sondern natürlich auf den Undertaker. Und da muss man sagen, Shaggy, diese Fehde zwischen Bray Wyatt und dem Undertaker, die hat damals Bray Wyatt komplett getragen, weil der Undertaker erst bei WrestleMania wieder aufgetreten ist.
Ja, gab allein nur Promos, Vignetten von Bray Wyatt. Trotzdem hat, finde ich, der Aufbau sehr, sehr gut funktioniert. Und auch hier hatte man die Möglichkeit gehabt, der Undertaker, der war ja schon nicht mehr unbesiegbar bei WrestleMania. Eigentlich auch logisch hier, Bray Wyatt, viele haben ja eben Bray Wyatt nicht in dem Gimmick einen neuen Undertaker aufgrund des Mysteriösen, dieses Mystischen gesehen. Und haben gedacht, hier, gut, hier gibt es auch eine Fackelübergabe, hier gibt es ganz klar den Sieg für Bray Wyatt bei WrestleMania. Aber, lieber Olaf?
Ja, also er hatte zumindest so Vogelscheuchen-Zombies dabei.
Ja,
immerhin. nee, also das ist ja auch so ein Ding, was so bitter ist, ne? Also klar hat er den Undertaker an den Rande einer Niederlage gebracht hier, aber schlussendlich steht da eben ein ganz klarer Sieg für den Undertaker auf dem Papier. Ne? Er war da auch quasi sowas wie ein Aufbaugegner. Wir wissen, der Undertaker hat bei WrestleMania 30 seine Streak ja beendet sozusagen. Brock Lesnar hat die Streak gebrochen und das war jetzt dann wieder das Comeback quasi und dann war die Geschichte gelaufen. Ne? Dann hat er hier eben da wieder weitergemacht, wo davor Brock Lesnar aufgehört hat, nämlich er besiegt Gegner bei WrestleMania und das war wirklich damals sehr, sehr schade, muss man ganz klar sagen, weil, wie du schon gesagt hast, man hat es hier in dieser Phase wirklich verpasst mit Bray Wyatt, der damals immer noch unique gewesen ist und der damals was ganz Besonderes gewesen ist und der auch eine ja, große Fanbase einfach damals schon gehabt hat und Leute fasziniert hat. Da hat man nicht den finalen Push gegeben, man hat sich nicht getraut, hier die alten Zöpfe abzuschneiden, um mal zu sagen, so jetzt aber mal, ne, hat nicht geklappt. Und das geht ja im Prinzip so weiter, dass Bray Wyatt, obwohl man immer wieder das Gefühl gehabt hat, so wir versuchen was mit dem und wir stellen den auch gegen die großen Namen, aber es gegen die großen Namen eben in dieser Phase nie wirklich über den Herausforderer quasi herausgekommen. Und das ist wirklich das Ärgerliche, ja. Oder?
Ja, in den großen Matches gute Geschichten, also meistens super Fäden, super Promos und so weiter, aber in den großen Matches gab es am Ende in der Regel immer die Niederlage und das hat den Charakter einfach auch nicht weitergebracht und man brauchte hier eine Neufindung eines Bray Wyatt Charakters, hat man dann aber auch zumindest erstmalig wieder geschafft.
Ja, hat man das geschafft? Er ist ja danach.
Naja, man hat zumindest es versucht, es gab die Zusammenkunft der White Family, wobei Eric Rowan zu dem Zeitpunkt noch verletzt war, das heißt, der war nicht mit im Board, aber man hat erstmal Luke Harper zurück an die Seite geholt und einen anderen jungen Mann mit einer schwarzen Schafsmaske und mit dem Namen Braun Strowman.
Genau, du darfst aber nicht vergessen hier, in welcher Fehde er damals steckte, weil das ist eine Fehde. Also doch. Ohne zusätzliche Unterstützung geht das ja nicht.
Ne? Ich hoffe, du sprichst nicht von Ryback.
Nein, ich spreche nicht von Ryback, ich spreche von Roman Reigns. Das war ja dann die
Hauptfehde. Genau.
Ryback hatte er ein kleineres Match bei Payback damals, ein Übergangsmatch. Aber dann ist er ja, hier gegen Roman Reigns gegangen und hat den ja quasi davon abgehalten, den Money in the Bank Koffer damals zu erobern. Und daraus hat sich ja zwischen den beiden ja eine Fehde entstrickt, in dessen Verlauf quasi hier die verschiedenen Mitglieder der Wyatt Family wieder zurückgekommen sind, beziehungsweise dann auch ja mit Braun Strowman neu mit dazugekommen ist. Und Braun Strowman war damals jemand, der hatte relativ wenig Erfahrung gehabt. Er hatte wenig Matches im Developmental-Bereich von WWE gehabt, ist aber vor allem reingekommen, weil er halt körperlich so imposant einfach ausgesehen hat, auch wenn er damals komplett anders aussah, als das jetzt heutzutage der Fall ist.
Ja, der Haare halt
einfach. Aber auch viel mehr Masse. Der war einfach, ne, da war nicht mehr, heutzutage ist der pure Muskeln und damals war da auch noch viel Masse dabei.
Aber ich finde, er hatte auch damals mit der Masse auch da im Gesicht natürlich ein bisschen mehr. Hatte so ein bisschen auch, also tut mir leid, dass ich so sage, wie so ein bisschen Baby-Look. Also so ein bisschen wie Husky Harris am Anfang, nur hier mit Bart. Ich finde, das hat schon sehr, sehr gut gepasst auch.
Ja, das stimmt schon. Das wie gesagt, war ja auch imposant. Der musste auch nicht viel machen. Der sah schon imposant auf. Generell war die Wyatt Family ja jetzt auch kein Act, der über die, also mal von dem Six-Man-Tag-Match abgesehen, aber so in Einzelmatches waren das sehr selten jetzt so die Standout-Matches. Auch die Matches von Bray Wyatt wurden sehr stark getrieben durch Psychologie, durch die großen Stories, die da mit dabei gewesen sind, durch den Charakter. Dann natürlich auch durch die großen Aktionen, die in Bray Wyatt gehabt hat. Sister Abigail, der Finisher, finde ich, ist auch absolut eine andere Aktion gewesen. Dann auch mit dem Kuss auf die Stirn jedes Mal nochmal, bevor er dann eben die Aktion zeigt. Auch das hat, wie ich finde, nochmal den Charakter unterstrichen, oder?
Absolut, also gerade die Moves, der Finish, das ist der Abigail, aber auch so das Mysteriöse dahinter, das ist der Abigail, war ja, haben wir vielleicht als Charakter auch noch nicht erwähnt, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn wir ins Firefly Funhouse gehen, aber ja, also das hat einfach rundherum, das Gimmick, da hat einfach irgendwie alles gepasst, nur die Matches, die Siege, die haben gefehlt, die sollten ja jetzt in diesem Jahr, also wir sind jetzt im Jahr 2015, dann auch nicht, oder? Ja, 2015 sind wir noch, auch nicht immer so folgen, also ja. War nicht so einfach.
Ja, genau. Und dann sind wir quasi beim weiteren Verlauf dieser Fehde mit Roman Reigns. Roman Reigns hatte da dann auch noch Helfer an der Seite. Night of Champions gab es dann das Match der Wyatt Family gegen Reigns, Ambrose und Jericho. Das konnte die Wyatt Family gewinnen. Naja, ist halt so ein Ding gewesen. Dann gab es bei Hell in a Cell, gab es ein Hell in a Cell Match zwischen Reigns und Wyatt. Und das konnte dann Reigns gewinnen. Aber schlussendlich hat dann auch die Wyatt Family an dem Abend auch noch den Undertaker hier attackiert und diesen dann aus der Halle getragen, was dann wiederum im weiteren Verlauf Kane auf den Plan gerufen hat, der ebenfalls von der Wyatt Family attackiert wurde und auch der wurde weggetragen und das war natürlich dann der Aufgalopp zu so einer Art Mini-Fehde zwischen den Brothers of Destruction und der Wyatt Family und Shaggy, da kann man dann sagen, das war ein großes Match bei Raw damals, die Brothers of Destruction gegen die Wyatt Family. Und endlich hat man hier die Fackel weitergegeben von den Brothers of Destruction an die Wyatt Family. Die einen Monster besiegen die anderen Monster und die neuen Monster dominieren. Oder?
Ja, zwei Fehler in dem Satz. Zum einen gab es natürlich die Niederlage gegen die Brothers of Destruction und zum anderen nicht bei Raw, sondern bei der Survivor Series. Es gab beides. Ja, aber bei der Survivor Series war ja das große Match mit Wyatt und Luke Harper. Das war ja das groß aufgebaute Match.
Richtig.
Das andere war
zurückgekommen,
ja,
du hast recht, ja.
Ja, das war ja nur die Attacke, ja, da. Also das war bei der Survivor Series. Aber nee, auch da sollte die Niederlage kommen. Dann gab es eine kleine Geschichte, falls du dich daran erinnerst, mit Team ECW. Mhm. Also nur ganz wenig Erinnerung daran, aber den Sieg hier für die Wyatt Family in dem Fall. Aber dann im neuen Jahr 2016 hatte man die Idee, eine größere Fehde für WrestleMania aufzubauen zwischen Bray Wyatt und Brock Lesnar. Das hätte möglicherweise auch für ein großes Match sorgen können. Es ist nicht zu dem Match gekommen bei WrestleMania. Man hat sich dann doch anders überlegt. Es gab eine Konfrontation noch bei, wie hieß das denn, der Pay-Per-View?
Roadblock.
Roadblock, genau, so hieß der. Da gab es aber den Handicap-Match mit Luke Harper zusammen und man hat gegen Brock Lesnar verloren. Und bei WrestleMania gab es dann leider doch nicht das Match gegen Brock. Es gab nicht mal ein richtiges Match, aber es gab ein Aufeinandertreffen mit einem anderen großen Star.
Ja, also erstmal, dieses Match bei Roadblock war halt damals eine Farce, weil hier Bray Wyatt ja komplett als der war ja ein Chicken-Shit-Heel damals, ne? Der wollte ja quasi gar nicht richtig gegen Brock Lesnar antreten und das war ganz grauenhaft, ne? Muss man ganz klar sagen. Also Bray Wyatt hier komplett degradiert in dem Punkt. Und erneut, ne, das zieht sich so ein bisschen durch die Karriere, erneut stand dann eben auch Bray Wyatt und die Wyatt Family mit einem großen Namen bei WrestleMania 32 im Ring. Nämlich da gab es ja die Konfrontation zwischen The Rock und der Wyatt Family. The Rock kam ja raus, hat seinen Namen angezündet, hat nochmal gesagt, hey, alles gut, ne? Und dann kamen ja die Wyatts raus. Und dann hat The Rock gesagt, hey, ich hab noch Bock auf ein Match, ne? Und alle so, oh, Rock gegen Bray Wyatt, kompetitives Match. Nee, es wurde The Rock gegen Eric Rowan und das bestand eigentlich nur aus dem Rock Bottom und das war's. Und im Anschluss gab's dann nochmal so den Crowdpleaser, dann hat die Wyatt Family halt eben The Rock versucht zu attackieren. John Cena kam raus, hat den Save gemacht, alle waren glücklich. Ja, geht so. Ja, und dann im Nachgang, weil man hat schon gemerkt, man ist hier in der Sackgasse, dann turnt man die Wyatt Family scheinbar, aber nicht so richtig, ne, gegen die League of Nations damals, wo man gesagt hat, so, ach, okay, jetzt werden die plötzlich zum Face. Aber dann hat sich ja Bray Wyatt verletzt. Ich meine, es war eine Wadenverletzung bei einer Tour. Und
in Europa, genau, sogar, in Europa war das.
Genau, und dann war er ja erstmal ein paar Wochen raus. Und die Wyatt Family dadurch auch erstmal raus aus dem Programm. Und als sie dann zurückgekommen sind, dann hat man das wieder vergessen, weil wer interessiert schon das, was nach WrestleMania geschieht? Wir fangen einfach wieder von vorne an. Die Wyatt Family weiterhin als Heels unterwegs. Und dann gab es die Fehde gegen The New Day damals. Und Das war aber auch ganz interessant, weil wir hier wirklich diese Konfrontation hatten, Licht gegen Dunkelheit, Gut gegen Böse und gerade diese Story mit Xavier Woods, den man hier so in den Mittelpunkt gerückt hat, das hat mir damals so ganz gut gefallen.
Ja, ich erinnere mich an einen Moment, wo New Day auch auf dem, ja, hieß es auch Compound der White Family aufgetaucht ist und es da eine Attacke gab. Also ich finde, das war überraschend interessante Fehde und Geschichte, die damals schon auch Spaß gemacht hat. Kurz übrigens, glaube ich, vor dem Draft war das doch, oder?
Genau, da ist ja dann quasi auch die White Family nochmal so ein bisschen auseinandergerissen worden sozusagen. Also Bray Wyatt und Eric Rowan sind ja zu SmackDown gedraftet worden. Braun Strowman ist zu Raw gedraftet worden. Wie gesagt, die New Day-Fehde, die war gut. Also das war gut erzählt, hat auch von den Matches her gut zusammengepasst. Und weiter geht's dann, dass sich quasi Bray Wyatt und Eric Rowan voneinander getrennt haben sozusagen. Und Bray Wyatt dann jemanden, ich sag mal so für sich neu gesucht hat. Und das war dann ein Randy Orton damals.
Ja, Randy Orton, auch da eine Geschichte der beiden, die kommen wir auch gleich zu einem Match zu sprechen, den er dann auch auf seine Seite ziehen wollte. Und ich finde, das hat sogar, vielleicht bist du nicht der größte Fan des WrestleMania-Matches, aber zum Teil auch sehr gut funktioniert. Also ich meine, die waren ja auch als Team auch erfolgreich.
Ja, das sollte ja dann auch später noch folgen. Hier, das war ja so eine kürzere quasi Geschichte. Wir sind ja noch nicht bei dem WrestleMania-Match dabei. Das sollte
ja, aber das war ja der Aufgalopp. Also man hat ja das ja dann dazu wieder zurückgeholt. Aber oder wovon sprichst du genau?
Nee, hier war es ja erstmal so, da gab es ja auch erstmal noch Matches gegeneinander. Ne? Die haben ja erstmal noch bei No Mercy zum Beispiel trafen die beiden gegeneinander. Auch Randy Orton hat ja quasi dann auch Bray Wyatt das ein oder andere Match gekostet. Das hat ja dann tatsächlich bis Oktober
das sind 2 Monate.
Das sind sehr viele Shows dazwischen im WWE-Programm.
Okay.
so lange hat es dann ja gedauert, bis dann Randy Orton hier auch der Wyatt Family beigetreten ist. Ja, und dann schlussendlich hat man sich, ich muss aber ehrlich sagen, Shaggy, man hat trotzdem eigentlich immer damit gerechnet, so, das ist doch alles nur ein Trick von Randy Orton, oder?
Ja, war es ja dann am Ende mehr oder weniger auch irgendwie, aber es ein langer Trick, ja. Also ein langer Aufgalopp irgendwie. Den hat es gebraucht, aber ich finde ja schon, dass das irgendwie nicht gepasst hat, aber irgendwie gleichzeitig auch trotzdem gepasst hat und sollte ja dann auch bei der Survivor Series auch weitergehen, als ich glaube Team SmackDown, die beiden ja, Randy Orton und Bray Wyatt in dem Team, zusammen mit Shane McMahon und was AJ Styles und Dean Ambrose, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gegen das Team Raw, Braun Strowman auf der anderen Seite, mal sehen, ob ich alle zusammenkriege, Jericho, Roman Reigns, Seth Rollins und ich weiß es nicht mehr. Kevin Owens. Da waren es dann Bray Wyatt und Randy Orton, die Soul Survivor waren bei dem Match.
Ja.
Langes Match, ich erinnere mich.
Ja, richtig langes Match, über 50 Minuten damals. Dafür der Main Event umso kürzer mit Brock Lesnar gegen Goldberg.
Ach ja, stimmt.
ja, und aber hier hat sich auch so ein bisschen die Einigkeit gezeigt, ne, weil ja Randy Orton auch Bray Wyatt mal gerettet hat vor einem Spear von Roman Reigns und dazwischen gegangen ist. Ja, und die beiden haben ja tatsächlich ganz gut so ein bisschen als Odd-Couple funktioniert, ne? Randy Orton ja nicht minder diabolisch in dem Sinne. Und haben sich ja dann auch von American Alpha die SmackDown Tag Team Titles hier holen können damals. Und das war schon. Das war schon ganz, ganz interessant, ne? Und sind dann quasi hier als. Ne, stimmt gar nicht, die haben sich von American Alpha sind die Number One Contender geworden und dann späteren Verlauf haben sie von Heath Slater und Rhino die Tag Team Championships geholt. Und das darf man auch nicht vergessen, das war damals der erste Titel von Bray Wyatt. Also crazy, oder? Also er ist schon so vor so vielen Jahren quasi debütiert bei Main Roster von WWE und trotzdem hat es so lange gedauert, bis er dann hier einen Titel holt und dann ist es noch nicht mal ein Einzeltitel, sondern es ist ein Tag Team Title.
Ja, also immerhin erst schon mal der Titel, sollte ja nicht der letzte sein, aber es hat ewig gedauert, bis es der erste Titel war. Einige folgten ja dann doch noch.
Ja, und an der Stelle muss man hier vielleicht noch mal betonen, dass die Wyatt Family, also Bray Wyatt, Luke Harper und Randy Orton Wyatt, die Tag Team Titles damals unter Freebird Rules verteidigt haben. Also da konnte dann jeder sozusagen rein, solange es immer 2 gewesen sind. Das war mal Harper und Orton, das konnte auch mal Wyatt und Harper sein oder Wyatt und Orton. Und
Du hast jetzt alle Möglichkeiten aufgezählt.
Sehr ja, richtig. Schön. Ich habe gedacht, damit es auch alle verstehen, weißt du? Aber man hat hier eben auch gemerkt, dass es zwischen Orton und Luke Harper zunehmend kriselt und dass es da eben Probleme gibt zwischen den beiden. Und man war sich nicht so ganz einig innerhalb der Gruppierung, was dann auch schlussendlich zum Titelverlust geführt hat. Die haben damals dann den Belt an American Alpha verloren. Und dieser Streit, der artet dann eben immer weiter aus, bis hin zu dem Punkt, dass es hier ein Match zwischen Randy Orton und Luke Harper gab, wo es darum ging, wer denn in der Wyatt-Family verbleiben dürfe. Randy Orton konnte das Match gewinnen, was dann dazu geführt hat, dass Bray Wyatt hier Luke Harper Sister Abigail verpasst hat und ihn damit quasi aus der Gruppierung geworfen hat. Ja, aber es dauerte noch. Also die Einigkeit zwischen Randy Orton und Bray Wyatt, die hielt noch ein bisschen, aber sollte dann auch im späteren Verlauf ja komplett auseinanderbrechen, so sage ich es einfach mal.
Ja, auseinanderbrechen. Und da ging es natürlich auch um einen Titel, und zwar um die WWE Championship, die da ja federführend und Maas vielleicht auch mitverantwortlich war, dass es auseinandergebrochen ist, oder?
Ja, es gab ja dann im weiteren Verlauf auch noch das Elimination Chamber Match, was ja, das hatten wir ja kürzlich auch im Match of the Week, wo dann wo Bray Wyatt natürlich sich hier den WWE Champion-Titel sichern konnte. Am Ende dann, die letzten drei waren Bray Wyatt, John Cena und AJ Styles. Und dann ging es dann eben in eine interessante Richtung, weil auch beim Titelgewinn, als dann Bray Wyatt hier den Käfig verließ, da tauchte dann auch schon Randy Orton quasi am Eingang auf und die beiden lachten sich so entgegen und man hat sich gedacht so, das sind zwei Verrückte, die sich hier anlachen. Das könnte was Lustiges werden. Und auch wenn Randy Orton dann später im Verlauf gesagt hat, nee, also ich stehe auf deiner Seite, gab dir dann irgendwann den großen, großen Turn. Da hat nämlich dann Randy Orton ja hier die Hütte von Bray Wyatt abgefackelt und zerstört. Das ist ja auch was ganz, ganz Wichtiges. Und das Grab von Sister Abigail zerstört. Der alte Grabschänder hier. Ja, Shaggy, wir haben damals gesagt, das große Problem für uns war doch, wir haben uns das angeschaut und Bray Wyatt sollte eigentlich der nominelle Bösewicht sein, aber tatsächlich hatten wir hier alle Mitleid an dem Zeitpunkt mit ihm, oder?
Ja, ja, klar, hatten wir, denn das war natürlich eine große Aktion, weil das hat ihm ja auch viel bedeutet und ich finde, das war noch ein guter Aufgelaub der Geschichte auch und der Fehde, schöner Moment. Und Sister Abigail war ja immer quasi als Charakter schon genannt, aber man wusste nie genau, was es ist. Und hier noch zu sagen, das war das Grab quasi, was da auch war von Sister Abigail. Ich finde, das war ein großer Moment in der Fehde auch.
Ja, das war auf jeden Fall ein großer Moment. Aber hat sich das komisch angefühlt, weil, wie gesagt, so eine richtig klare Heel-Face-Verteilung hatten wir hier eben nicht. WrestleMania 33, gibt es dann auch den Titelverlust sozusagen. Also Randy Orton besiegt dann Bray Wyatt hier sehr klar und sehr deutlich in knapp 10 Minuten in der Midcard, so muss man es hier auch ganz klar sagen. Bray Wyatt ist sein Titel wieder los und die Fehde geht aber noch ein ganzes Stück weiter. Bray Wyatt wird dann noch im Zuge des Shake-Up damals zu Raw getradet, deswegen ist das Rematch der beiden bei Payback auch ein No-Title-Match, aber das war dieses fantastische House-of-Horrors-Match. Weißt du noch, Shaggy, dieses zweigeteilte Match, was erst in dieser Hütte quasi stattgefunden hat, in der Ruine sozusagen, so ein bisschen Cinematic-Style damals, und dann aber in den Ring gegangen ist und es war das Grauen, oder?
Ja, ich sag mal so, da haben wir, glaube ich, damals schon drüber geredet auch. Ich mochte ja diesen Teil in der Hütte mit dem Kühlschrank und so weiter, was da alles so zu Bruch gegangen ist. Das mochte ich ja sehr, muss ich sagen. Aber so, dass es dann doch noch in den Ring danach war für mich ein bisschen unlogisch. Wobei auch der erste Teil auch nicht gut war. Aber so, ich hatte irgendwie einen besonderen Trash-Faktor da verspürt, der mir gefallen hat. Und muss sagen, ich habe das eher positiv als negativ in Erinnerung, weil es einfach auch was Besonderes war. Muss nicht unbedingt besonders gut gewesen sein, aber es war besonders.
Ich habe mich ja immer noch gefragt, Randy Orton ist ja irgendwann abgehauen, der ist ja irgendwann dann, ins Auto gesetzt und ist dann zur Halle gefahren. Ich weiß bis heute nicht genau, wie Bray Wyatt von der Halle, von der Hütte wieder zur Halle gekommen ist. Ja. Uber gerufen vielleicht? Man weiß es nicht.
Wahrscheinlich. Oder hat sich tragen lassen. Oder ist gerannt.
Ganz schnell gelaufen, genau. Ja. Nein, dieses Match dann schlussendlich konnte Bray Wyatt dann ja gewinnen, aber da ja auch so eine fadenscheinige Geschichte, da hat ja dann noch, haben ja dann noch die Singh Brothers eingegriffen und Jinder Mahal, der ja in den Vorwochen quasi als Aufbau für die weitere Fehde den Titel gestohlen hatte, die hat dann da nochmal eingegriffen. Das war halt ein kompletter Clusterfuck und auch mit Leuten dabei, die du nicht haben wolltest. Ne? Also Jinder und die Singh Brothers, die müssen da echt nicht mit dabei gewesen sein. Ja, und dann sind wir da wieder raus quasi aus dem Titelgeschehen. Bray Wyatt verliert dann auch bei Extreme Rules ein Fatal Five-Way Match damals, was ein Number One Contender Match gewesen ist. Samoa Joe konnte das schlussendlich gewinnen. Und dann gab es eine kurze Geschichte mit Seth Rollins und es gab dann im Nachgang vor allem eine etwas längere Geschichte mit Finn Bálor, der ja auch damals dann den Demon-Charakter hier ins Main-Roster gebracht hat. Ja, muss man aber jetzt auch
nicht. Ja, was, ja, also jetzt keine große Geschichte, aber ich mochte diesen Moment schon sehr, weil es ja auch logisch war, dass man hier den Demon King präsentieren kann in dieser mysteriösen Geschichte. Das war schon okay. Ich finde, das konnte man so machen. Das war jetzt nichts Schlimmes in dem Fall.
Nee, aber die Fehde ist ja auch nicht wirklich klar geendet, muss man sagen, ne? Weil das gab's ja dann, da war ja dann Bray Wyatt auch erkrankt und konnte dann quasi das große fädenabschließende Match bei TLC konnten die ja nicht bestreiten. Ne? Also das war ja dann einfach so. Und auch da war das nicht das Match mit wo er die Gardine auf dem Kopf gehabt hat in den Bildern, oder?
Ich glaube, oder? Im Vorfeld, in der Geschichte, in dem Erzählen, man hatte da ja auch, er hatte ja auch dann quasi den Charakter, ja, quasi die Gardine. War das dann nicht auch Sister Abigail irgendwie so? Zumindest der Geist von Sister Abigail, der ihn umhüllt hat. Das war die
Gardine. Das war das mit der Gardine, oder? Ich erinnere mich so ganz dunkel an so eine Match-Grafik, wo er dann halt diese Trauerflor, was auch immer, über dem Gesicht gehabt hat.
Ja, auch die Vignetten vorher. Ja, einfach eine Gardine. Ja. Eine schwarze Gardine war das.
Deswegen, vielleicht ist auch ganz gut, dass es das letzte Match nicht gegeben hat. Und dann kommt noch mal eine kleine Geschichte, die wir hier haben, mit Matt Hardy an der Seite. Matt Hardy, der ja damals das Broken-Gimmick zur WWE gebracht hat. Und dann hat man die beiden hier zusammen gesteckt als die Deleter of Worlds. Inklusive, dass man auch Bray Wyatt dann in einem Ultimate-Deletion-Match dann hier in den Lake of Reincarnation geworfen hat. Und dann war Bray Wyatt erstmal eine Zeit lang weg vom Fenster, ehe er dann bekehrt wieder zurückgekommen ist und ja, das Team Matt Hardy, Bray Wyatt ja auch teilweise wirklich erfolgreich gewesen ist, lieber Shaggy.
Ich fand ja auch zeitweise ganz unterhaltsam. Also nach der Fehde, quasi nach dem Ertrinken im Lake of Reincarnation, den ich auch sehr mochte. Ich war ja ein großer Fan von dem Broken Matt Hardy oder generell von der Geschichte damals. Mochte ich ja schon. Haben wir ja auch in anderen Ligen auch nochmal in ähnlicher Variante gesehen. Klar, kam hier mit dem Gimmick schon und haben wir bei AEW aber auch nochmal in ähnlicher Form gesehen. Aber hier kam bei WrestleMania Bray Wyatt auch zurück. Denn Matt Hardy war aktiv beteiligt an der Andre the Giant Memorial Battle Royal. Und am Ende war es Bray Wyatt, der Hardy zum Sieg verholfen hatte. Und das hat uns dann doch schon überrascht. Aber gleichzeitig die beiden auch zu einem Tag-Team geformt, die Deleters of the World.
Ja, ach, ich weiß nicht. Ich finde, da hat man auch gemerkt, dass man mit Bray Wyatt nicht mehr so viel vorhat. Dass dieser Charakter an dem Zeitpunkt auch tot gewesen ist. Also der hat zwar noch immer so eine faszinierende Aura mit sich herumgetragen, aber man hat auch gemerkt, das war jetzt inzwischen auch alles schon wieder zu viel. Also dieser Charakter war so aufgeladen, dem ist auch so viel passiert und man hat auch gemerkt, dass das nicht mehr so richtig funktioniert. Klar haben die dann noch die Raw Tag Team Championships gewonnen beim Greatest Royal Rumble gegen Cesaro und Sheamus, haben es dann aber eben später auch ans B-Team verloren, also gegen Bo Dallas und Curtis Axel, da wieder ein schöner Rückverweis in Richtung FCW übrigens. Naja, dann ist dieses Team einfach auseinandergebrochen, die konnten sich den Titel nicht wieder zurückholen. Matt Hardy musste aussetzen, weil er sich einfach verletzt hatte und weil er eine Pause gebraucht hat. Und man hat auch gemerkt, dass sowohl kreativ als auch vom Wrestlerischen her ging hier nichts mehr. Und ja, ich glaube auch da war ein Bray Wyatt durchaus frustriert, weil wir wissen, was der für ein umtriebiger Typ ist. Und dieser Charakter, der hat nicht mehr funktioniert und deswegen brauchten wir was Neues, lieber Shaggy. Und Bray Wyatt ist dann erstmal für eine ganze Zeit verschwunden, für ein Dreivierteljahr, wenn ich mich nicht komplett irre, bis dann ganz merkwürdige Vignetten im Frühjahr 2019 über den Äther liefen. Ja, mit Puppen plötzlich, ne? Und Figuren. Und wir wussten erstmal gar nicht, was das zu bedeuten hat. Weil es hat ja wirklich gedauert, bis dann auch ein Bray Wyatt zum ersten Mal aufgetreten ist.
Genau, es hat länger gedauert und selbst Bray Wyatt selber hat ja gar nicht mal so mit seinen engsten Freunden das wirklich, so heißt es zumindest, so sagen einige der Kollegen auch, ihnen da sie in reinen Wein eingeschenkt, was das Gimmick betrifft oder wo es hinführen soll oder was das alles bedeutet, sondern hat das ja auch so ein bisschen für sich behalten, was ja auch ihn auch so ein bisschen ausgemacht hat. Auch hat sich auch ein bisschen zurückgezogen wirklich in der Zeit, um daran zu arbeiten, um aber auch vielleicht mit einem größeren Bang auch zurückzukommen. Ich mochte das sehr. Also ich war ein riesen Fan der ersten Vignetten des Firefly Funhouse, ja angelehnt an so ein 80er, 90er Jahre Kinderprogramm mit dem Moderator, der dann ja die Puppen immer präsentiert, die Puppen schon so ein bisschen spooky. Der Moderator ist ja dann auch irgendwann aufgetaucht, man hat erstmal am Anfang die Puppen gesehen. Das waren ja, die waren ja auch angelehnt an alte Charaktere auch von ihm. Also Mercy the Buzzard, angelehnt an quasi Waylon Mercy, der ja der alte Bray Wyatt-Charakter war. Huskus the Pig Boy, quasi das dicke Schweinchen, der ja angelehnt an Husky Harris. Wir hatten Ramblin' Rabbit und natürlich Abby the Witch, es ist der Abigail, auch Charaktere, die aus der Vergangenheit stammten. Und dann irgendwann tauchte ja auch dann Bray Wyatt als, ja, gefühlt als Kindergärtner so ähnlich
Moderator,
auf.
Moderator, also, als Kindershow-Moderator.
Ja, Kindermoderator, aber so am Kindergärtner-Outfit so ein bisschen auch. Also ich fand das war schon echt großartig. Das war wirklich toll. Und ich, die Gimmicks gingen weiter. Und es wurde dann aber auch mysteriöser, als man dann auf ihn hat zu sprechen gekommen ist. Wer er dann auch sein sollte, hat man da zu dem Zeitpunkt auch noch nicht erfahren. Das sollte aber auch bald kommen.
Man hat hier ganz spannend so einen Mittelweg gefunden aus Absurdität und Ernsthaftigkeit. Aber zugleich war es eben auch so creepy und so gruselig, dass man wissen wollte, wie es weitergeht. Das war ein ganz frischer Charakter, den man so noch nicht gesehen hat. Und auch, was ich sehr mochte, dass auch ein Bray Wyatt sich optisch stark verändert hat. Ne, der hat ja auch wirklich in dieser Zeit, in dieser Auszeit, die er gehabt hat, massiv abgenommen gehabt. Also er hat deutlich an Masse verloren und zugleich Muskelmasse aufgebaut. Er wirkte fitter und muskulöser einfach. Und auch so vom Verhalten her, er hat gelacht, er hat sich gefreut, hat in die Kamera gewunken. Und diese übertriebene Nettigkeit stand halt einher mit einer Brutalität, die dann, und Verrücktheit, die dann auch schon in der ersten Vignette zum Beispiel zum Vorschein gekommen ist, als er dann so einen, wie nennen sie sich dann hier, so einen Starschnitt quasi von sich, so einen Pappaufsteller von sich mit der Kettensäge zersägt hat und da komplett verrückt geworden ist. Und dann kam ja auch zum ersten Mal dieses Let Me In. Und wir haben uns alle gefragt, okay, was war denn das? Und im Verlauf der Wochen und Monate gab es ja immer wieder so kleine Hinweise darauf, dass es noch irgendeine andere Persönlichkeit gibt. Es gab so Zwischenschnitte plötzlich von irgendwelchen ekligen Sachen oder wie auch immer. Man hat gemerkt, dass es da rumort und dass da etwas passiert und dass da etwas rein möchte in unsere Wohnzimmer sozusagen und dass diese Dunkelheit weiterhin im Charakter Bray Wyatt steckt und dieser Widerspruch von diesem bunten, scheinbar heilen Kindercharakter und dem dunklen Zweitcharakter, diesem schizophrenen Charakter dahinter, das hat damals super gut funktioniert. Ne? Und ja, dann schlussendlich wissen wir ja, was ja dann daraus geworden ist, weil es wurde ja dann die Geschichte mit Finn Bella wurde ja wieder aufgegriffen.
Ja. Ja, man hat ja, beziehungsweise hat man ja erstmal auch sogar schon einmal kurz die Maske oder das Gesicht vom Fiend dann auch gesehen. Diese Maske war ja auch schon was Besonderes. Von Tom Savini erfunden, Horror-Fans müssen den Namen sicherlich schon mal gehört haben, als Maskenbildner sehr, sehr erfolgreich mit Dawn of the Dead, Freitag der 13., Maniac, Ted Bundy, H.P. Lovecraft Necronomicon, also ganz, ganz viele Sachen, auch Spezialeffekte, Texas Chainsaw Massacre, ich glaube im zweiten Teil zumindest, aber vor allem auch als Schauspieler ist der bekannt, hier beim Remake von Dawn of the Dead hat er mitgemacht, bei From Dusk Till Dawn, Sex Machine, also auch ein toller Moment da, also das ist schon jemand, der im Horror-Business sehr bekannt ist und der hat diese Maske quasi für Bray Wyatt entwickelt und erfunden im Zusammenspiel natürlich. Bray Wyatt hatte da schon super Ideen und als man den das erste Mal gesehen hat, war das schon krass. Und dann der Moment, als er das erste Mal aufgetaucht ist und dann, du hast es gerade schon gesagt, hier den Finn Balor attackiert hat, das war schon ein großer Moment. Aber der größere Moment, wie ich finde, sollte dann ja beim SummerSlam auch folgen.
Ja, genau.
Der Auftritt.
Genau, der Auftritt vom Fiend beim SummerSlam. Also ich weiß, dass wir da alle komplett fasziniert vorgesessen haben, weil sowas hatten wir noch nicht gesehen. Also auch diese Dualität der Charaktere natürlich war hochgradig interessant, aber dieser Auftritt vom Fiend beim SummerSlam, dieser zweite Charakter neben Bray Wyatt mit dieser Maske, so eine Horror-Totenschädel-Maske im Prinzip, die Musik dabei, das Licht, die Laterne, die ja natürlich auch ein ganz essentielles Utensil gewesen ist für den Charakter Bray Wyatt, die ja dann auch, sagen wir mal, ausgepustet worden ist beim Entrance, wo jetzt das alte Gesicht von Bray Wyatt quasi als Form diente und da drin eben noch die Lampe leuchtete. Heel und Hurt auf den Handschuhen. Und auch das rote Licht, ich weiß, das haben viele nicht gemocht und das war auch mit der Zeit dann sehr anstrengend während der Matches. Das war auch ein ganz wichtiges Stilmittel, um hier darzustellen, wir betreten quasi mit dem Fiend eine andere Welt. Das ist was ganz anderes. Das ist nicht das reguläre WWE-Match-Umfeld, sondern es ist eben was anderes. Man wollte hier wirklich ein Gesamtkonstrukt, ein Gesamtkunstwerk kreieren. Also viele kleine Anspielungen, die wir hier gesehen haben und auch ein Charakter, der offensichtlich ja übernatürlich ist, lieber Shaggy, weil der auch ja quasi keine Schmerzen verspürt bei Aktionen. Also der viele Aktionen einfach no-sellt, der unfassbare Aktionen verkraftet und trotzdem dann wieder aufsteht. Das war damals ein riesengroßer Knall einfach. Und ich weiß noch, dass wir da drüber gesprochen haben, mein Gott, wie krass ist das denn? Und er hat ja hier auch mit Finn Balor ja ganz, ganz kurzen Prozess gemacht. In den Folgewochen hat er ja dann auch immer wieder ja WWE Hall of Famer und Legenden angegriffen, also Kurt Angle, Jerry Lawler, Kane nochmal. Und gegen Mick Foley gab es ja auch zum ersten Mal die Mandible Claw. Da hat ja auch Mick Foley geschrieben, dass Bray Wyatt ihn im Vorfeld an dieser Attacke noch gefragt hat, darf ich die verwenden, darf ich das bei dir anwenden sozusagen, ne? Weil das natürlich dann nochmal gegen den Urheber der Mandible Claw sozusagen was Besonderes ist. Und da hat Mick Foley gesagt, hey, das ist doch eine geile Idee, ich liebe diesen Fiend-Charakter, lass uns das unbedingt machen, ne?
Ja, also gerade ich finde auch die Mandible Claw hat ja auch super gut zu dem Charakter gepasst. Also die Attacken gegen die Legenden, das war auch Teil dieser Geschichte und zwischendrin hat man dann immer den Kindermoderator Bray Wyatt auch in den Formaten gesehen. Aber als nächstes sollte ja, man hat auch gedacht, dieser Unbesiegbare, der verspürt keinen Schmerz, wie soll man den besiegen? Wahrscheinlich gar nicht. Also deswegen, der nächste Gegner war dann schon ein großer Name. Der Universal Champion, Seth Rollins, wurde attackiert von Fiend und sollte auch der nächste große Gegner sein. Und auch da habe ich mich gefragt, wie kann man denn hier dann einen Fiend besiegen? Oder ist es wieder, wie es immer war, in den großen Matches verliert er Bray Wyatt?
Naja, das hat man dann auf andere Arten gelöst sozusagen. Also es gab ja dann bei Clash of the Champions damals, das war ja in Saudi-Arabien, wenn ich mich nicht komplett täusche, hat er sich doch den Titel dann geholt.
Das war Crown Jewel.
Jewel, du hast recht.
Ja, Clash of the Champions, da gab es die Attacke.
Genau, das war die Attacke, Und Crown Jewel sollte dann Deutschland später noch folgen. Die beiden hatten aber dann auch noch einen Hell in a Cell Match, was ja per Ref-Stoppage hier geendet ist. Und ich weiß noch, wie sehr wir uns damals darüber aufgeregt haben. Da hat ja quasi dann Seth Rollins so viele Gegenstände eingesetzt, dass dann der Ref irgendwann gesagt hat, das muss jetzt vorbei sein, der ist doch schon...
Und den Schlaghammer.
Vorschlaghammer.
Sledgehammer. Vorschlaghammer, so heißt
genau. es. Genau. Aber da haben wir halt auch eben auch gesagt, so ein Hell in a Cell Match sollte nicht in einer Ref-Stoppage enden. Ne?
Ja, finde ich auch.
Ja, und das war schon so der erste Bruch, finde ich, den es hier gegeben hat, in meinen Augen. Aber der Fiend ist dann trotz dieses ganzen Martyriums, ist er dann ja wieder aufgestanden und hat dann Seth Rollins weiter attackiert mit der Mandible Claw. Und da gab es schon die ersten negativen Reaktionen. Ne? Der Fiend wurde dann zu SmackDown gedraftet im Verlauf des Drafts. Und dann kam eben gerade das fälschlich von mir etwas vorverlegte Match der beiden bei Crown Jewel. Das war ein False Count Anywhere Match. Und dort konnte sich eben der Fiend dann den Titel holen. Und damit dann auch ist der Titel zu SmackDown gegangen. Ich weiß nicht, Shaggy, ich finde, wir haben da schon gemerkt, dass es extrem schwierig ist, einen Charakter wie den Fiend konsistent zu booken, ohne dass entweder die Gegner doof aussehen oder der Fiend doof aussieht, oder?
Ja, Seth Rollins sah auf jeden Fall doof in der Geschichte raus, muss man sagen. Und das war das eigentliche Problem. Der Charakter war fantastisch, der hat auch gut funktioniert. Man hätte den nicht so früh jetzt ins World Title Picture nehmen dürfen. Das hat ja mit Undertaker auch lange nicht gemacht. Und wenn, dann hat er nur quasi damals auch kurz als Übergangs-Champion funktioniert. Aber so ein Charakter, der unbesiegbar dargestellt wird, den man eigentlich dem man nicht mal Schmerzen zufügen kann, als World Champion zu präsentieren, ist natürlich eine schwierige Sache gewesen.
Ja, und man hat dann jetzt hier so ein bisschen auch diese Dualität ausgespielt, ne? Weil wir wissen, der Firefly Funhouse, Bray Wyatt, der ist sozusagen verletzlich, der Fiend zu dem Zeitpunkt nicht. Es gab dann auch noch so ein Custom Belt, das darf man auch nicht vergessen hier, den wir dann da gesehen haben, der auch sehr hässlich gewesen ist, muss man sagen. Es gab dann ein Wiederaufbereiten der Fehde mit Daniel Bryan. Also Daniel Bryan gehörte damals ebenfalls zu den Leuten, die der Fiend attackiert hatte. Und ja, man wusste nicht so genau, in welche Richtung geht denn jetzt der Daniel Bryan-Charakter denn überhaupt. Und das wurde dann auch als Thema genutzt in einem Miz-TV-Segment, wo The Miz gefragt hat, so, wer bist du denn überhaupt? Bist du jetzt der Typ, der das Yes-Movement gemacht hat? Bist du der, der es getötet hat? Bist du der neue Daniel Bryan oder sonst irgendwas? Und dann hat man eben diese Zerrissenheit von Daniel Bryan als Grund genommen, um eben dieses Match aufzubauen. Das wurde dann unterbrochen, dieses Segment von Miz TV wurde unterbrochen von dem Firefly Funhouse, der gesagt hat, ja, weißt, ich habe hier dieses neue Spielzeug und wenn du darum antreten möchtest, dann musst du nur das eine magische Zauberwort sagen und das ist natürlich das Yes gewesen. Das kam dann aber nicht von Daniel Bryan, sondern es kam dann eben von Bray Wyatt, der dann schlussendlich hier den Sack für dieses Titelmatch bei der Survivor Series dann zugemacht hat. Und ja, die beiden trafen dann bei Survivor Series aufeinander. Davor gab es auch noch diverse Attacken und Kopfspiele, rotes Licht, wie man das da eben auch so kennt. Und da muss man dann eben sagen, bei der Survivor Series hat der Fiend sehr klar gewonnen. Also Daniel Bryan hat seine Momente bekommen, hat auch die Chancen gehabt, unter anderem auch Sister Abigail mit dem Rollup eingekontert für hier einen großen Two-Count. Aber insgesamt war das dann doch eine relativ klare Angelegenheit und die wirklich erste große, große Titelverteidigung natürlich auch für den Fiend. Und dann sollte es hier noch ein Rematch geben, das fand aber nicht statt, weil der Fiend vorab Daniel Bryan hier zerstörte, unter anderem ihm die Haare ausriss und ansonsten auch ganz schlimm verprügelte. Und ja, da kam dann jemand mit ins Spiel, den wir schon zuvor sozusagen als Urheber dieser ganzen Geschichte gesehen haben, nämlich The Miz. Der traf dann auch bei TLC 2019 auf Bray Wyatt, nicht den Fiend, sondern den Firefly Funhouse Bray Wyatt. Hat aber trotzdem keine Chance gehabt. Am Ende gab es unter anderem Sister Abigail draußen auf die Matten quasi. Und dann war The Miz so fertig, dass er sich danach nicht mehr wehren konnte. Im Anschluss an das Match, das ist nämlich eigentlich das Interessantere, gab es dann auf der Videoleinwand ein Bild von, kurze Aufnahme von dem Fiend zu sehen. Und Bray Wyatt blickt dann ganz hypnotisiert fast schon hier in Richtung Leinwand und sagt dann, ja, ich werde es tun. Und geht dann unter den Ring und holt sich einen Vorschlaghammer, aber keinen normalen Vorschlaghammer, sondern so einen überdimensionalen, ich nenne es mal Zirkus-Vorschlaghammer. Und natürlich, wenn man damit zuschlägt hier, dann bleibt davon einem Gegner nicht mehr viel übrig. Schlag gegen The Miz gab es hier an der Stelle nicht, weil dann ertönten eben diese Geräusche, dass der Fiend hätte erscheinen sollen. Aber auch das geschah nicht, denn am Ende kam dann Daniel Bryan zurück mit kurzen Haaren, kurzgeschorenen Haaren und einem kurzen Bart. Ich habe es gerade angesprochen, die Attacke führte unter anderem dazu, dass ihm die Haare ausgerissen worden sind. Deswegen waren die Haare dann eben abrasiert. Und ja, diese Fehde wurde dann weitergeführt zwischen den beiden. The Miz war erstmal raus und mit Daniel Bryan ging es dann weiter. Der traf dann beim Royal Rumble auf den Fiend in einem Strap-Match. So. Ja. Und das war eigentlich noch ganz gut.
Das war ein gutes Match, das war ein okayes Match, aber auch hier gab es am Ende den Sieg für den Fiend, ganz klar. Den Charakter kann man ja auch einfach nicht verlieren lassen. Wäre ja auch komisch, den Fiend so klar in eine Pinfall-Niederlage einfahren zu lassen. Deswegen, der Fiend ist unbesiegbar und sollte das wahrscheinlich auch noch lange bleiben, oder?
Ja, der Fiend, da gab es dann die nächste Herausforderung bei der darauffolgenden SmackDown-Episode. Da hat sich dann Goldberg einfach mal dahingestellt und gesagt, so hier, du und ich, ne? Super Showdown. Und
dumm.
Ja.
Entschuldigung. Das war, also, es war ja vorher schon wirklich schwierig. Ich habe es ja gesagt, World Title Picture, den da zu halten und sowas. Aber dann plötzlich Goldberg auftauchen zu lassen, zu sagen, okay, das hat er ja ein paar Mal gemacht, hier, ich will jetzt ein Titelmatch. Okay, kann man theoretisch bei dem Namen Goldberg so machen, aber man kann das, was man danach gemacht hat, eigentlich nicht machen. Und ich finde, das war so der, ein bisschen der Dolchstoß irgendwie für den Fiend. Wobei, über WrestleMania reden wir gleich auch nochmal. Das war eigentlich dann nochmal okay, was dann folgte. Aber es gab beim Super Showdown hier die Niederlage gegen Goldberg. Nee.
Ja, es ist generell, ne, das Booking vom Fiend war sehr problematisch. Das kann man ja auch hervorragend bei uns bei Headlock quasi nachhören. Wir waren damals alle nicht zufrieden damit. Wir haben halt gesagt, ja, das ist ein faszinierender Charakter, aber man hat einfach das Gefühl gehabt, dass man dem zum einen nicht richtig vertraut, was jetzt quasi hier sich manifestiert mit dieser krassen Niederlage einfach bei Super Showdown, was ja auch einfach, ja, das war ja ein Squash im Endeffekt, ne? 3 Minuten verliert hier der Fiend nach ein paar Spears und so weiter und so fort. Und da, das ging halt eben gar nicht. So muss man es einfach ganz klar sagen. Und dann sind wir ja, ja, was macht man dann mit einem Fiend, der jetzt quasi zum ersten Mal hier verloren hat, der zerstört worden ist, muss man sagen. Und ja, nur gut, der Fiend attackiert dann eben John Cena und fordert den für WrestleMania 36 heraus. So.
Ja, das sollte ja nicht irgendein Match sein. Das war ja dann ein, ja, wie wir es heute noch kennen, ein Cinematic Match der beiden. Und ich muss sagen, ich war da sehr begeistert. Ich mochte das sehr. Ich weiß nicht, wie du das Match im Nachhinein siehst. Ich fand's großartig.
Erstmal muss man natürlich dazu sagen, das ist die Corona-WrestleMania, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Ja. Ne? Das war auch diese krasse Zeit einfach, die wir alle mitgemacht haben und wo sich auch das Wrestling an die Gegebenheiten anpassen musste. Und da war natürlich ein Cinematic-Match eine Möglichkeit. Wir haben ja an beiden WrestleMania-Abenden damals Cinematic-Matches gesehen. Einmal das Boneyard-Match zwischen dem Undertaker und AJ Styles und dann eben das Firefly-Funhouse-Match zwischen Bray Wyatt bzw. Fiend und John Cena. Die Meinungen waren geteilt auf das Match. Ich glaube, so kann man es vielleicht am besten sagen. Es war auch ja kein richtiges Match, sondern es war ja eher so ein Fiebertraum an Insider-Gags, an Reminiszenzen, an Storyline, Schnipseln, an allem anderen, was irgendwie so diese Geschichte von John Cena und auch Bray Wyatt ausgezeichnet hat, oder Shaggy?
Ja, es gab Referenzen an viele verschiedene Geschichten aus der Vergangenheit, der beiden, aber auch so Möglichkeiten, auch Multiversum war quasi ein Thema, wie wäre John Cena in der NWO gewesen und so weiter und so fort. Ich fand's gut, ich fand's sehr intelligent und mir hat's wirklich gut gefallen, muss ich sagen. Also ich würde das dem Boneyard-Match immer bevorzugen, wenn man die beiden miteinander vergleichen
will. nee, ich fand das Boneyard-Match besser, aber auf eine andere Art. Also das Boneyard-Match war mehr Match, als das hier war, sondern das hier war eher so ein Kunstfilm für Wrestling-Fans, so ein bisschen. Aber es war auch sehr, sehr unterhaltsam. Ich kann das komplett nachvollziehen, was du sagst. Er konnte dann hier gewinnen bei WrestleMania gegen John Cena. Ja, das war's. Also von daher, da hat er dann nächstes Mal einen Sieg bei WrestleMania davongetragen. Das sollte
ja, der einzige Sieg bei WrestleMania übrigens.
Genau, und währenddessen hat ja Braun Strowman Goldberg den Titel abgenommen, wenn ich mich nicht komplett täusche?
Genau, es war richtig. Braun Strowman, der ja auch das Match gegen Goldberg ja super aufgebaut wurde für WrestleMania. Braun Strowman, der sich über Monate hochgekämpft hat zu dem Titel.
Es hätte ja eigentlich Roman Reigns gegen WrestleMania, ja. Gegen WrestleMania, gegen
doch, Roman Reigns gegen
WrestleMania. Roman Reigns gegen ganze WrestleMania. Roman Reigns hätte eigentlich gegen Goldberg antreten sollen. Dann kam Covid. Roman Reigns hat sich ja rausgezogen quasi da aus Bedenken und wollte lieber bei seiner Familie sein. Auch das absolut verständlich. Und deswegen ist ja Braun Strowman reingesprungen. Und
naja, ja, aber man wusste das ja über Wochen schon. Ja. Und in der Woche zuvor, vor WrestleMania, wurde das Match einfach mit einer Grafik angekündigt.
Das stimmt.
Das, so kündigt man ein WrestleMania Main Event an. Stell dir das mal vor, es wäre nicht Covid. Wie würden die Fans reagieren auf so eine Ankündigung?
Ja, und es wird nicht besser, ne? Muss man hier ganz klar sagen. Also Bray Wyatt fordert dann Braun Strowman heraus im Nachgang. tritt dann bei Money in the Bank als der Firefly Funhouse Wyatt hier gegen Braun Strowman an, verliert das Ding. Es geht wieder weiter mit einem weiteren Gimmickwechsel. Also man ist auch da auf der Suche, irgendwas Interessantes zu kreieren bei WWE. Man hat da ja auch wirklich zu der Zeit alles an die Wand geworfen und zu gucken, was halt passt. Man hat das Eater of Worlds Gimmick wieder zurückgebracht und hat sozusagen die Vergangenheit von Strowman und Wyatt hier in den Mittelpunkt gestellt. Und dann gab es ein Non-Title-Match bei der Horror Show at Extreme Rules, Shaggy. Weißt du noch? Horror Show und so?
Ja, ich erinnere mich und das war schlimm. Das war das Sumpf-Match, White Swamp Fight. Also spätestens da war leider, ich sag's nochmal, man hätte den Fiend aus dem World Title Picture erstmal raushalten müssen. Dann hätte vielleicht sicherlich gut funktioniert, aber so hat man es nicht getan und so musste man dieses Match sich anschauen, was wirklich, also eines der schlimmsten Sachen war, überhaupt in der Karriere von Bray Wyatt. So weit würde ich gehen.
Ja, das war halt auch wirklich eines der schlimmsten Matches in dieser Covid-Zeit des Wrestlings. Und das wird schon einiges heißen. Ne?
Ja.
Das war übrigens auch die Show, bei der Seth Rollins und Rey Mysterio ein Eye-for-an-Eye-Match bestritten haben. Ne?
Toll.
Der Verlierer, der muss ein Auge ausgestochen werden. Ach ja.
Ja.
Der arme Ray.
Lieber Chris, wenn du zuhörst, sicherlich ein guter Pay-Per-View für dich mal.
Ja, for the pole, ja. Aber ich bin ehrlich, ich möchte mir keine Pandemie-Pay-Per-Views mehr anschauen. Da habe ich keine Lust drauf. nein, aber das war furchtbar, ne? Also Bray Wyatt konnte das Ding dann zwar hier für sich gewinnen. Und dann ist man wieder zum Fiend-Charakter zurückgewechselt, der dann ja hier diese Story mit Alexa Bliss und Braun Strowman hatten ja damals diese Geschichte aus dieser Intergender-Match-Serie heraus, wo die sich so ein bisschen gut verstanden haben und weil das ja auch so ein bisschen witzig gewesen ist. Und dann hat ja quasi hier der Fiend Alexa Bliss angegriffen und damit setzt man hier sozusagen die Fehde zwischen Strowman und dem Fiend fort. Aber nicht nur Alexa Bliss spielte hier eine Rolle innerhalb der Geschichte, sondern sogar einen Vince McMahon bedrohte der Fiend hier. Da kam dann eben Braun Strowman raus, hat ein Save gemacht. Was wir auch gesehen haben, ist, dass Braun Strowman zum Beispiel auch den Firefly Funhouse Bray Wyatt hier ja von so einer, da gab es einen Backstage-Brawl und hat ihn von so einer Rampe runtergechokeslammt. Der Firefly Funhouse Bray Wyatt musste dann ins Krankenhaus eingeliefert werden und sollte halt in den Krankenwagen kommen. Naja, und dann ging's dann quasi in diesem Segment weiter, da war dann plötzlich nicht mehr der Firefly Funhouse Bray Wyatt im Krankenwagen, sondern es war dann schlussendlich der Fiend. Ja, so hat man dann eben das Match hier in Richtung SummerSlam aufgebaut.
Da gab es das Aufeinandertreffen zwischen Braun Strowman und dem Fiend. Und am Ende war es dann tatsächlich der Fiend, der sich den Gürtel wieder hat umschnallen dürfen. Allerdings konnte er nicht lang feiern, denn beide wurden angegriffen von jemandem, der zurückgekommen ist, um sich seinen Titel auch zu holen. Ich spreche von Roman Reigns.
Yes, und das sollte auch nicht lange dauern, bis dann hier Roman Reigns sich den Titel wieder zurückgeholt hat. Das war nämlich dann bei Payback, also auch hier eine sehr kurze Titelregentschaft.
Aber dieser Titelgewinn, das ist der Titel, den er bis heute hält.
Ja. Ja. Schon so lange her, krass, ne?
ja, verrückt, ja. So lange ist her, das, den hat Roman Reigns immer noch. Und das war ja auch die Wandlung des Gimmicks von Roman Reigns. Also dem hat's gut getan, der hat sich dann quasi dann gewandelt in den Roman Reigns Charakter. Noch nicht jetzt, wie wir ihn heute kennen, aber er hat schon Anleihen gehabt. Also es war quasi der Weg auf die böse Seite, was man ja lange von Roman Reigns sehen wollte. Der war dann, der hat sich gewandelt, und das hat ihm gut getan, aber hier der Geschichte um Fiend. Und ich finde auch Strowman hat die Fehde nicht gut getan.
Nee, ach, das hat nur Roman Reigns gut getan. Ich glaube, so kann man sagen. Und im weiteren Verlauf hat man dann ja auch diese Story mit Alexa Bliss so ein bisschen stärker in den Fokus gerückt, ne, dass der Fiend so langsam die Kontrolle über Alexa erlangt, sozusagen, dass er in den Kopf von ihr reinkommt und Alexa auch quasi zum Bösen sozusagen turnt. Der Fiend war dann erstmal eine Zeit lang weg. Es gab noch eine ganz kurze Übergangsfehde mit Kevin Owens. Dann aber wurde diese alte Geschichte mit Randy Orton wieder aufgegriffen, lieber Shaggy. Und als ob wir nicht schon das erste Match zwischen den beiden schlimm gewesen wäre mit unser Kevin Horror Match. Ich hab's schon wieder vergessen. Wie hieß das?
House of Horrors
war es, ne? Ja, dann hatten wir noch einen Firefly Inferno Match, wo es dann darum ging, ja, der Gegner muss halt den anderen anzünden und da wird der Fiend angezündet.
Ja, da wurde der Fiend angezündet. Also die Geschichte, man war sich dessen wirklich leider muss man jetzt aus heutiger Sicht auch sagen, überdrüssig. Also ich hatte keine Lust mehr auf den Fiend. Es hat einfach nicht mehr, ich weiß, der ging, glaube ich, ein bisschen ähnlich, es hat einfach nicht mehr funktioniert. Man hat einfach da, aber auch das sind Booking-Entscheidungen. Es liegt gar nicht am Charakter oder am Wrestler, vor allem gar nicht, sondern es waren wirklich Booking-Entscheidungen, die einfach den Charakter so ein bisschen kaputt gemacht haben, wie ich fand.
Ja, es war dann irgendwann auch einfach drüber, muss man hier sagen. Ne? Also das war dann auch irgendwann einfach zu viel. Man hat zu der Zeit natürlich panisch versucht, irgendwas zu machen, was Aufmerksamkeit kreiert, was die Leute dazu bringt, einzuschalten. Weil natürlich war das WWE-Produkt damals, das war halt nicht gut, muss man ganz klar sagen. Und man hat versucht, mit Schockmomenten Aufmerksamkeit zu kreieren. Und dieses Anzünden von dem Fiend, das war damals so ein kleiner Schockmoment, auch wenn es nicht gut aussah, muss man dazu sagen, aber auch diese Sache mit Alexa Bliss, die ja dann zunehmend dann ja auch böse und diabolisch geworden ist und dann ja auch diese übermenschlichen Fähigkeiten, übernatürlichen Fähigkeiten vom Fiend übernommen hat. Wir erinnern uns, es gab ja auch einen Match zwischen Alexa Bliss und Randy Orton bei Fastlane damals, ne? Und da erinnern wir uns auch noch dran, dass da dann irgendwelche Sachen von der Decke gefallen sind und Randy Orton Alexa irgendwie angeguckt hat, so, sag mal, willst du mich gerade umbringen oder was möchtest du hier tun? ja, und dann haben wir eben diese Fraktion, dieses Bündnis gehabt zwischen dem Fiend und Alexa. Ja, und was dann natürlich dann zum Aufgalopp Richtung WrestleMania 37 sein sollte. Und wir haben uns alle da total wilden Mambo-Jumbo zu überlegt, was das werden könnte. Ne? Randy Orton gegen den Fiend mit Alexa, dieser übernatürlichen Alexa, die auch noch mit dabei gewesen ist. Ja, es war dann doch irgendwie ganz anders, ne? Also erstmal, wir haben dazwischen natürlich auch noch den Fiend gesehen, der dann auf dem Weg zu WrestleMania zurückkommt und sich auch von seinen Brandwunden erholt hat. Aber wir haben dazwischen ja auch noch diesen verbrannten Fiend ein paar Mal gesehen, darf man auch nicht vergessen.
Ja, den haben wir auch noch ein paar Mal gesehen. Aber dann, ich erinnere mich noch, dass man jetzt gedacht hat, okay, man nutzt dieses auch für einen Neustart. Hat man ja so ein bisschen angeteased, dass man mit dem Bray Wyatt-Charakter nochmal einen Neustart oder ein Reset irgendwie macht im Firefly Funhouse. Gab es da irgendwelche Veränderungen? Aber sollte nicht so kommen.
Nein, auch dieses WrestleMania-Match war ja nichts Halbes und nichts Ganzes. Das fing ja quasi so ein bisschen an. Dann kam ja irgendwann Alexa Bliss raus mit diesem Würfel, mit dem Drehwürfel und wo sie dann da oben auf diesem, da oben drauf saß und dann lief ihr ja diese schwarze Suppe die ganze Zeit runter, das war ja auch sowas, was sich im Verlauf der Geschichte immer wieder manifestiert hat. Ja und schlussendlich hat dann diese Ablenkung dafür gesorgt, dass Randy Orton dem Fiend einen RKO verpasst hat, der den dann pinnen konnte und dann dann ging irgendwann das Licht aus, es gab einen Staredown zwischen dem Fiend und Alexa Bliss, dann ging das Licht aus und die waren weg. So. Ja. Und dann hat sich ja quasi in der darauffolgenden Episode von Raw hat ja Alexa Bliss gesagt, so, ich brauche dich nicht mehr, ne? Ich habe sozusagen deine Macht übernommen sozusagen. Und dann hat Bray Wyatt ja dann bekundet, ja gut, ich bin jetzt wieder zurück, also der Firefly Funhouse Wyatt ist jetzt wieder zurück und damit war es das dann gelaufen, ne? Quasi so ein.
Ich hatte das Gefühl, jetzt startet man, macht man einen Neustart oder verändert irgendwie was. Aber das ist das, was ich meinte. Es wurde ja dann tatsächlich, und das war sehr, sehr überraschend, plötzlich bekannt, dass man hier sich von Bray Wyatt getrennt hatte zu dem Zeitpunkt. Er war Opfer der Entlassungswelle.
Genau, er ist ja dann am 31. Juli 2021, entlassen worden, ja. Ganz genau. Und dann war es auch lange still eigentlich um Bray Wyatt erstmal. Ne? Da war nicht mehr viel von ihm zu hören. Er hat hier und da nochmal sich bei Twitter gemeldet, aber war jetzt nichts Größeres da. Und erst dann wieder Richtung Sommer 2022 haben sich dann die Gerüchte gemehrt, wo dann auch langsam die Covid-Restriktionen quasi fallen gelassen worden sind, wo dann wieder Publikum da gewesen ist. Da hat man dann gemerkt, so, okay, es ist ein Wandel bei WWE auch da, dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Das war dann auch die Zeit, wo dann Vince McMahon aus der Kontrolle quasi rausgegangen ist und Triple H zunehmend die federführende Rolle übernommen hat, wo wir viele Comebacks gesehen haben, und da wurde dann schon darüber diskutiert, wann kommt denn Bray Wyatt wieder zurück. Und dann hat man es ja wirklich sehr, sehr clever gemacht, lieber Shaggy, weil da hat man ja viele Referenzen gebracht, aber vor allem hat man es auch geschafft, mit ganz kurz eingeblendeten QR-Codes so eine Art Online-Schnitzeljagd zu veranstalten. Und das war ja eine Marketingmethode, die absolut viral gegangen ist. Und alle haben nur auf die Shows gewartet und haben darauf gewartet, wo ist denn noch ein QR-Code, der vielleicht irgendwas vom Firefly Funhouse, von Bray Wyatt oder irgendeine obskure Website einfach mit sich bringt. Oder
ja, am Anfang wusste man es ja gar nicht. Es war ja auch in den man hat in den Werbepausen in den Hallen teilweise die QR-Codes gezeigt, die jetzt am Anfang zu einer. War das nicht sogar von White Rabbit zu diesem Song von Jefferson Airplane? Ja, ja. Also nicht in der normalen Version, sondern es war auch noch mal so eine ruhigere Variante dieses Songs dahin geführt haben. Und das war so eine richtige Schnitzeljagd. Man war richtig involviert und das war wirklich genial, wie man das da aufgebaut hatte. Es war spannend, es war interessant. Es war was komplett Neues. So etwas hatte man auch noch nie gesehen. Das hat einen schon mitgenommen damals. Und man hat aber damals schon direkt gedacht, das muss ja irgendwie Bray Wyatt sein. Ohne, klar, der Hase hat darauf hingedeutet, aber so 100% wusste man es am Anfang gar nicht.
Nee, man hat es ja auch wirklich offen gelassen. Ne? Und dann gab es ja bei Extreme Rules, gab es ja dann das Comeback von Bray Wyatt. Aber auch da wieder eine ganz, ganz andere Persönlichkeit, ne? Nicht nur, dass wir dann erstmal die ganzen Firefly-Funhouse-Charaktere quasi in Lebensgröße im Publikum gesehen haben, auch da gab es ja dann die Gerüchte, was würde man mit diesen Figuren machen, werden das die Wyatt Six, wird es eine Gruppierung werden, und Bray Wyatt kam dann eben zurück als er selbst, Shaggy, Fragezeichen?
Fragezeichen. Zumindest hat er das so auch angedeutet und gesagt, dass er jetzt quasi, dass er jetzt er selber ist, dass er zurück ist und dass da aber auch noch, dass da noch mehr kommen würde. So, ja. Kann man das so andeuten?
Ja, aber er hat ja da auch sehr ehrlich gesprochen. Er hat ja auch gesagt, so, dass er alle vermisst hat, und es wirkte ja so wie so eine zerrissene Figur wieder mal, ne? Aber zugleich sehr offen auch und sehr menschlich. Es war, glaube ich, die Inkarnation eines Wrestling-Charakters von Wyndham Rotunda, die ihm, glaube ich, am nächsten gekommen ist. Wo man auch immer wieder das Gefühl gehabt hat, dass das wirklich, was er da sagt, zwischen den Gimmicks setzen sozusagen, dass da auch vieles dabei ist, was stimmt. Und wir haben dann ja quasi bei seiner Promo, dann bei SmackDown nach eben Extreme Rules, haben wir dann ja auch gesehen, dass da noch ein anderer mysteriöser Charakter mit in das Spiel kam. Und das war dann ja eben dieser Uncle Howdy-Typ, so nenne ich es einfach mal. Und da wussten wir damals auch nicht genau, was wir davon halten sollten, oder?
Ja, wussten wir bis zum Ende auch leider nicht, was wir davon halten sollten. Aber bei Extreme Rules, das war schon großartig, dieser Auftritt. Das war toll, das war krass. Auch die Promo natürlich danach, jetzt auch bei SmackDown, das war schon super. Aber der neue Charakter Uncle Howdy, der dann dazu kam, den man dann nach und nach ja auch irgendwann gesehen hat, der dann von, wie wir heute wissen, von Bo Dallas auch verkörpert wurde. Ich fand den optisch nicht so gut, muss ich sagen. Ich war da kein Fan von, hat mich ein bisschen an Oz erinnert, an das alte Kevin Nash-Gimmick vielleicht. Kein richtig guter Vergleich, aber der hat mich nie bekommen. Auch das, was danach folgte, diese Geschichte mit den beiden, die sich attackiert und dann doch nicht attackiert haben, ich war kein großer Fan davon, muss ich sagen.
Nee, nicht so wirklich. Also der Uncle Howdy-Charakter ist ja ohnehin was uns jetzt gleich noch ein bisschen begleiten wird. Aber ja, die Promos und die kurzen Backstage-Vignetten waren ja auch so interessant mit Bray Wyatt damals, ne? Wo er ja auch gesagt hat, so, ja, ich weiß, ich habe diese dunkle Seite, aber eigentlich will ich das nicht mehr. Und zugleich ist die dunkle Seite dann ja auch immer wieder durchgebrochen. Und das ist ja auch was sich dann mit fortgesetzt hat. Zum Beispiel auch, als dann einen LA Knight mit dazugekommen ist, ne, der dann ja quasi der erste Fädengegner hier gewesen ist, ne, wo er dann ja auch den ersten, ich meine, es war ein Headbutt, glaube ich, gesetzt hat sozusagen. Und so setzt sich das dann eben fort, ne?
Ja, also man muss ja dazu sagen, also ist ja sicherlich so, wir sind ja auch jetzt in der Nach-Covid-Zeit, dass gerade auch wie wir heute wissen, dass er ja gesundheitlich nicht mehr auf dem Level auch war, auf dem er vorher insgesamt war. Vielleicht wurde er deswegen auch so vorsichtig auch eingesetzt, weil es richtig Matches sollte es ja außer das eine, das Pitch-Black-Match, ja auch nicht mehr geben. Also das war schon eine Zeit, wo wir es interessant fanden auf der einen Seite, den Charakter, aber so richtig noch nicht wussten, wo führt uns das letzten Endes hin. Und das Pitch-Black-Match ist ja auch, einige mögen es, viele mögen es nicht. Auch eher dann auch etwas, was man kritisch hinterfragen kann.
Ja, das war ja eben auch einfach, einfach so. Ne? Auch dieser Uncle Howdy-Charakter, der ja dann auch mit reingekommen ist, auch Bray Wyatt ja attackiert hat. Ne? Es gab ja dann auch diesen Moment, wo er dann im Hinführung auf dieses Pitch-Black-Match beim Royal Rumble, wo dann ja LA Knight draußen gestanden hat, Bray Wyatt war im Ring und dann hat Uncle Howdy ihn attackiert. Man wusste auch nicht genau, wer ist denn jetzt Uncle Howdy? Ist Bray Wyatt das selber? Ist das eine weitere Inkarnation von diesem Bray Wyatt-Charakter quasi, neben dem Fiend und neben den anderen Figuren, die wir da eben haben? Das wusste man nicht. Das hat das aber trotzdem ganz interessant gemacht, finde ich. Also man hat immer irgendwas zu diskutieren gehabt. War es jetzt 100% optimal? Wahrscheinlich nicht, weil wir dann eben auch mal das Firefly Funhouse nochmal gesehen haben. Wir haben dann bei Raw is 30, also der 30-jährigen Anniversary Show von Raw, haben wir dann auch nochmal gesehen, wie dann quasi, da haben wir dann so einen Fackelübergabemoment gehabt, lieber Shaggy, nämlich mit dem Undertaker damals und mit LA Knight und mit Bray Wyatt.
Ja, also da gab es ja dieses das Undertaker und Bray Wyatt, die sich da gegenüberstanden und da etwas, was Undertaker Bray Wyatt ins Ohr geflüstert hatte. Das war so eine Art Fackelübergabe, aber man hat ja damals auch noch gedacht, man baut hier irgendwie ein Match auf mit Onkel Howdy hingehend zu WrestleMania, sollte dann ja alles anders kommen, sollte dann ja noch eine andere Geschichte kommen, aber final sollte es leider zu gar nichts mehr kommen.
Nee, wir haben, wie gesagt, noch dieses Pitch-Black-Match gesehen, Mountain Dew-Pitch-Black-Match mit den Neonfarben und dann auch mit dem Eingriff von Uncle Howdy, der ja quasi dann mit dem Elbow-Drop hier L.A. Knight durch so eine Plattform draußen befördert hat, von einem großen Balkon aus. Ja, das war jetzt nicht so richtig geil. Haben wir damals. Das Match war kurz, das war visuell, fand ich es beeindruckend, weil dann ja auch Bray Wyatt quasi so diese Dämonenmaske in Schwarzlicht getragen hat. Das sah schon ganz cool aus, muss man sagen. Ne? Aber wrestlerisch war es halt dann eben schwierig. Die weitere Fortführung hier für einen Bray Wyatt war ja dann, dass es eine ganz kurze Andeutung gegeben hat, dass wir Bobby Lashley oder Brock Lesnar als nächsten Gegner für ihn bekommen würden. Ja, letztlich ist daraus ja alles nichts geworden, muss man ganz klar hier so sagen. Man hat ja versucht, das noch ein bisschen aufzugreifen. Es gab hier noch dieses Muscle Man Dance Video in Richtung von Lashley damals. Aber es wurde dann ja ein Bray Wyatt aus dem Programm genommen, aus gesundheitlichen Gründen, wie wir es jetzt heute wissen. Die Geschichte mit Bobby Lashley wurde gedroppt. Die fand nicht mehr statt. Die wurde dann nicht mehr erwähnt. Lashley, gewann die Andre the Giant beim Memorial Battle Royale, wenn ich mich komplett täusche, oder?
Ja, der hat gewonnen, der hat die Battle Royale gewonnen. Stattdessen hat mal kurz einen Auftritt noch bei WrestleMania gehabt, aber sich durfte er sich nur mal präsentieren. Aber das Match wurde nichts und man hat damals auch nicht gewusst, warum hat man jetzt das Gimmick fallen lassen, was ist da los. Mit der Zeit kam ja dann auch raus, dass Bray Wyatt wohl erkrankt war, kam ja dann sogar raus, dass es sogar lebensbedrohlich zu dem war und er jetzt aber nach und nach bessere Nachrichten man hören konnte. Und kurz vor seinem Tod gab ja noch die Nachricht, dass er wohl gesund sein könnte und relativ bald wieder zurückkehren würde. Allerdings ein paar Tage später haben wir leider was anderes erfahren.
Ja, genau. Wie ich es eingangs schon erwähnt habe, am 24. August 2023 verstarb Wyndham Lawrence Rotunda infolge eines Herzinfarkts. Es gab auch da Meldungen, dass er eben einen ein Defibrillator quasi nicht bei sich getragen hat. Das hätte vielleicht Situationen retten können, aber hätte, wenn und aber, hilft in der Situation auch nicht. Die Nachricht hat die Wrestling-Welt absolut schockiert. Wir haben ein Breaking-News-Video dazu gemacht, wo wir auch nochmal Reaktionen vorgelesen haben von einigem Talent, die sich auch über den Tod, über den Menschen natürlich auch geäußert haben. Es ist eine tragische Geschichte, man kann es nicht anders sagen. Es ist ein Mensch, der viel zu früh aus dem Leben gerissen worden ist, ein Vater, der viel zu früh aus dem Leben gerissen worden ist, von seiner Familie weggerissen worden ist, ein Freund, ein Kollege, ein Mensch, der mit 36 Jahren hier stirbt. an einem Herzinfarkt infolge einer Covid-Erkrankung, die es ihn dann wohl zu Beginn des Jahres quasi aus dem Rennen geholt hat. Man weiß nicht, welchen Einfluss die jetzt noch auf den Tod schlussendlich gehabt hat, auf diesen Herzinfarkt. Wir wissen, dass Covid eben auch den Herzmuskel angreift. Wrestling ist nicht gesund fürs Herz, muss man auch dazu sagen. Da kommt, glaube ich, einiges zusammen. Es ist eine tragische Geschichte, man kann es nicht anders sagen, lieber Shaggy.
Ja, man kann es nicht anders sagen. Er hinterlässt mehrere Kinder auch. Also das ist generell die Geschichte von Bray Wyatt, eine sehr, sehr tragische Geschichte, die wirklich einen jetzt wenige Wochen danach auch immer noch sehr, sehr mitnimmt. Also ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Mir fehlen da die Worte.
Shaggy, was ist denn das Erbe eines Bray Wyatt? Was ist das, was er den Fans mitgibt? Was ist das, was er uns allen hier hinterlässt?
Naja, also man muss sagen, dass er auch vielleicht ein Opfer war vom Booking teilweise, das vielleicht nochmal dahinterher zu geben, und dass er mit seinen Gimmicks zwar als sehr kreativer Kopf gilt, was er auch ist, aber die Gimmicks wie zum Beispiel The Fiend aufgrund auch der Booking-Entscheidung nicht immer funktioniert haben, aber was auf jeden Fall bleibt, ist, dass er in meinen Augen einer der kreativsten Wrestler überhaupt war, der sich den ich in den letzten 30, 40 Jahren im Wrestling gesehen habe. Er hatte so großartige Ideen, die Umsetzung, die Art und Weise, am Mikrofon zu reden. Er hat sich immer wieder neu gefunden und erfunden. Und das ist jemand, der allein vom Kreativen wirklich riesengroße Fußstapfen hinterlässt.
Ja, ganz genau. Ich finde, ein Bray Wyatt schenkt uns unglaublich viele Momente und Bilder auch. Also es gibt Bilder von ihm, die werden wir alle, glaube ich, nicht mehr aus unseren Köpfen rauskriegen. Sei es jetzt so Motive wie zum Beispiel der Schaukelstuhl und die Laterne, wie auch die Fireflies im Publikum, ne? Wenn die Zuschauer alle die Lichter einschalten von ihrem Handy und singen. Der Gesang, das war jetzt auch was ich bei All In nochmal miterlebt habe. Ne? Wenn Zuschauer jetzt He's Got the Whole World in His Hands singen, als Ehrerbietung, als Gedenken für einen Bray Wyatt. Das sind dann die Momente, die einen Bray Wyatt kreiert hat, in Verbindung eben auch mit diesem hohen Wiedererkennungswert, den nun mal seine Charaktere gehabt haben. Also ganz egal, ob es der Kultanführer Bray Wyatt gewesen ist mit der Wyatt Family, das Firefly Funhouse, was ich auch ultra lustig und creepy zugleich fand, oder dann eben auch der Fiend-Charakter. Natürlich hat das vom Booking her alles nicht so 100% funktioniert, und vielleicht haben da die kreativen Ideen auch dem Medium Wrestling ein bisschen die Grenzen aufgezeigt. Was hätte man da alles anders machen können? Man hätte einiges anders machen können, aber ich glaube auch, dass der Fiend-Charakter sehr, sehr schwer zu booken ist und den da in einen logischen Zusammenhang zu bringen. Weil er auch einfach nicht logisch ist. Das ist ja auch wiederum das Ding. Das ist ja nun mal ein übernatürlicher Charakter, und auch beim Undertaker zum Beispiel hat man das ja gesehen. Mich würde es interessieren, wie Wrestling-Fans in 20 Jahren über den Fiend sprechen. Weil, wenn wir jetzt heute darüber sprechen, ja, das war nicht logisch und das war Quatsch und sowas. Aber ganz ähnliche Geschichten hat man in der Anfangsphase auch mit dem Undertaker zum Beispiel gemacht.
Ja, ja klar, auch da hat man da das hinterfragt und auch gedacht, das Gimmick, das kann einfach nicht funktionieren. Und das war eine ganz andere Zeit, in der so Comic-Gimmicks ja sowieso noch relativ normal waren, nicht in der Art und Weise als unbesiegbar, aber so trotzdem auch noch anders war. In der modernen Zeit hat man gedacht, sowas kann eigentlich nicht funktionieren und ist schwierig umsetzbar, wie wir gesehen haben. Aber ich finde, wenn man es richtig gemacht hätte, ich sage ja immer noch, vielleicht nicht direkt in das Titelpicture gestellt hätten, dann hätte das auch in meinen Augen funktioniert.
Ja, ja, ja. Also jetzt dann nochmal so auf die Geschichte zurückzublicken von Bray Wyatt, hat uns dann nochmal gezeigt, was da auch für interessante, obskure, aber vor allem auch erinnerungswürdige Momente in seiner Karriere stattgefunden haben und was auch für eine wechselseitige Karriere das eigentlich gewesen ist. Ne? Und Bray Wyatt als einfacher WWE-Champion, zweifacher Universal-Champion, zweifacher Tag-Team-Champion, einmal bei Raw, einmal bei SmackDown. Und interessanterweise hat er ja sowohl den Wrestling Observer Awards für das schlechteste als auch für das beste Gimmick bekommen, teilweise sogar mit demselben Gimmick. Also der Fiend hat 2019 den Preis für das beste Gimmick bekommen, 2020 für das schlechteste Gimmick. Finde ich ganz interessant.
Tja, so kann es gehen.
Ja, Also ganz, ganz interessante Figur. Aber vor allem, wie ich finde, Shaggy, das Wichtigste, was man hier sagen muss, so polarisierend ein Bray Wyatt mit seinem Wrestling, aber auch mit seinen Charakteren natürlich immer gewesen ist, er war doch jemand, über den man gesprochen hat und jemand, den man nicht vergessen wird.
Ich glaube, ja genau, ich wollte sagen, über jemanden, den man gesprochen hat, aber über jemanden, über den man immer wieder sprechen wird auch. Also das ist, er war was Besonderes, ein besonderer Charakter, ein besonders kreativer Kopf im Wrestling-Business. Wir werden ihn vermissen. Ich glaube, wir werden ihn nie vergessen, werden immer an ihn denken. Es ist interessant, was du gerade gesagt hast, vielleicht zu erfahren irgendwann, was Leute über ihn denken, die ihn vielleicht nicht in der Zeit gesehen haben, sondern erst später zum Wrestling stoßen werden. Ich glaube, auch da wird er insgesamt aufgrund seiner Ideen auch weiterhin als ja wirklich kreative, innovative Person weiterhin in der Geschichte auch verankert bleiben. Da bin ich mir sicher.
Ja, und ich glaube, an der Stelle kann ich auch sehr gut hier den Podcast abschließen. Ich finde, das war nochmal ein schöner Rückblick auf die Karriere von Bray Wyatt. Ich hoffe, euch hat es gefallen, hier nochmal so ein bisschen nostalgisch und auch über den Menschen Wyndham Rotunda hier noch einmal zu sprechen, dem zu gedenken, den großen Momenten, die er uns geschenkt hat, hier nochmal zu gedenken, den großen Charakteren, da noch einmal sich dran zurückzuerinnern. Ich hoffe, ihr hattet da eine Menge Spaß und Freude dran und mir bleibt an der Stelle nichts weiter zu sagen als vielen Dank, Wyndham Lawrence Rotunda, Bray Wyatt, für all das, was du uns gegeben hast. Du fehlst und wir vermissen dich.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.